Hier sind Georgia, Mike und Tobias live im Dreiraumkino. Wir zwingen uns gegenseitig Filme auf und nehmen sie dann auseinander. Großes Kino oder schlimmer Trash? Wir werden sehen. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum Dreiraumkino. Wir haben uns gerade durch den Schneesturm in einen Spielwarenladen hineingekämpft, uns dort vor den Fernseher gesetzt und uns einen Film angeschaut. Und wir, das sind zum einen die zauberhafte Ballerina Georgia.
Ah, bonjour, bonsoir.
Und der steife Holzsoldat Mike.
Moin.
Und ich bin der plüschige Esel Tobias. Ja, es schneit draußen. Die ersten Autos sind von der Straße abgekommen und liegen in den Gräben. Die ersten Kinder müssen in Schulen übernachten, weil draußen zu viel Schneewehen ist. Das heißt, die Weihnachtszeit ist da. Und bevor wir zum heutigen Film kommen, bringt mich das zu der Frage, wie ihr es zur Weihnachtszeit so mit Filmen haltet. Denn es gibt ja natürlich sowohl Weihnachtsfilme, also Filme, die sich wirklich um Weihnachten drehen, als auch Filme, die eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun haben, die von vielen Menschen aber trotzdem teilweise jährlich zu dieser Zeit gesehen werden. Habt ihr auch solche Angewohnheiten oder habt ihr halt Weihnachtsfilme, die so zu euren Favoriten gehören?
Meine Filme haben ja schon fast wieder was mit Weihnachten zu tun, sind aber trotzdem nicht ganz typisch. Ich habe seit Jahren Weihnachten bei mir, Nightmare Before Christmas. Gut, ist jetzt Halloween Weihnachten. Aber auch Sleepy Hollow. Das Einzige, was da irgendwie miteinander übereinkommt, ist, dass da kalt ist und Schnee liegt. Aber ich habe auch dann später noch gemerkt, so eigentlich läuft bei uns auch jedes Weihnachten irgendein Star Wars Film oder irgendwas von Herr der Ringe. Du willst irgendwas im Fernsehen sehen, machst aber nicht halt das Fernsehen an oder irgendeine Serie oder sonst irgendwas, sondern halt dann wirklich sowas, ein Film halt. Da bieten sich die Reihen gut an. Die kann man auch mit Eltern gucken.
Gerade Herr der Ringe hätte ich jetzt auch im Kopf gehabt und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das durchaus was mit Fernsehen zu tun hat, denn ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher war das ja Standard, dass Herr der Ringe zu Weihnachten im Fernsehen lief.
Ja, das oder die Bibel.
Die Bibel?
Ja.
Da gibt es eine Verfilmung von?
Ja, es gibt diverse Filme, die damit zu tun haben und ja.
Na, ich meine, so das große Blockbuster-Programm am Abend, da kommt ja auf RTL dann nicht irgendwie eine Bibelverfilmung, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob der Film Die Bibel oder Die Zehn Gebote heißt, aber es gibt einen Film darüber.
Hier das Leiden von Christus-Gedöns?
Nee.
Obwohl, nee, das kommt zu Ostern.
Die Zehn Gebote von 1956.
Oha.
Mhm. Klassiker.
Ich mag die Buchvorlage nicht.
Als hättest du sie gelesen.
Teilweise.
Ja, also bei Herr der Ringe kann ich es insofern verstehen, als dass das traditionell immer ein Weihnachtsfilm ist. Schon die Kinofilme wurden immer zu Weihnachten oder im Dezember Winter released. Aber da ich kein Fernsehen habe, ist mir sowas relativ egal. Aber was mir aufgefallen ist, jedes Jahr kommt bei mir das wandelnde Schloss irgendwie immer wieder in die Playlist rein. Hat überhaupt keinen Bezug, hat auch keinen weihnachtlichen Hintergrund oder ähnliches. Es ist einfach nur Zufall, dass ich das irgendwie immer zu Weihnachten fühle, dass ich den mal wieder gucken will.
Bei mir wären's vielleicht ansatzweise so die guten alten Defa-Märchen oder allgemein die Märchenfilme aus dem Ostblock, weil das halt auch ein elementarer Teil meiner Kindheit ist. Und da habe ich mir so die Angewohnheit gemacht, da jedes Jahr zumindest einen von zu gucken. So richtig gute Sachen wie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder Frau Holle habe ich letztes Jahr geguckt, das war spektakulär. Oder Die Schneekönigin liebe ich auch sehr. Aber ansonsten, ja, ich habe letztes Jahr Herr der Ringe geguckt und die ersten zwei Hobbits, bis es mir dann gereicht hat. Aber das war auch nur, weil ich die schon länger nicht mehr gesehen hatte und zu Weihnachten halt Zeit war. Und sich so ein Tag, an dem man so eine Reihe guckt, was ja auch beachtlich lange dauert, dann... Naja, es ist nicht so schlimm, wenn der Tag verschwendet ist, weil man ihn mit Herr der Ringe verbracht hat. Es geht mir wirklich eher darum, als irgendwie um eine weihnachtliche Stimmung in den Film. Also ich könnte mir auch vorstellen, irgendwelche Serien über die freien Tage zu gucken, wo ich sonst halt sagen würde, okay, eine Serie, da ist dann ein Tag weg, wenn ich die durchbinge und in der Zeit könnte ich genauso gut vier Filme gucken. Da bin ich dann eher bereit zu, wenn ich eh einen Haufen freier Tage habe. Ja, ein Film, den ich als Kind zu Weihnachten gesehen habe und zu Ostern und auch sehr, sehr häufig zwischendurch, ist Abenteuer im Spielzeugland aus dem Jahr 1986. Und das ist der Film, um den wir uns heute kümmern werden. Ja, von 1986, aber der Stoff ist eigentlich viel, viel älter, denn das Ganze ist eine Adaption einer Operette von Victor Herbert aus dem Jahr 1903. Und weil man über den Film vielleicht so wenig sagen sollte wie möglich, dachte ich mir, ich liefere mal keine Kurzzusammenfassung von dem Film, wir kommen nachher noch zum Inhalt, sondern ich fasse einmal die Handlung der Operette ganz kurz zusammen, denn es ist ja die Vorlage, es muss ja im Großen und Ganzen ungefähr dasselbe sein, denkt man. Nicht wahr?
Nicht, wenn du das so sagst.
Wir werden sehen. Also die Operette Babes in Toyland, was natürlich auch der Originaltitel von dem heute besprochenen Film ist, erzählt die Geschichte der Waisen Alan und Jane, die unter der Obhut ihres bösen Onkels Barnaby stehen. Barnaby will ihr Erbe stehlen und veranlasst, dass sie auf See verloren gehen. Sie werden allerdings von fahrendem Volk gerettet und zurück nach Hause gebracht. Unterdessen ist Alans geliebte Contrary Mary zusammen mit ihrem Bruder Tom weggelaufen, da sie Alan tot wähnte und nun mit Barnaby verheiratet werden sollte. Nach einem weiteren Mordversuch an Alan und Jane finden sie sich im Wald ohne Wiederkehr wieder, überleben dort aber dank dem Schutz der Mottenkönigin. Sie gelangen ins Spielzeugland, wo sie Contrary Mary und Tom treffen und beim Spielzeugmeister Schutz suchen. Der ist allerdings ein bösartiges Genie und plant mit Barnaby die Verbreitung mörderischer Spielzeuge. Die von ihm erschaffenen besessenen Puppen wenden sich jedoch gegen den Spielzeugmeister und töten ihn. Barnaby nutzt das, um Alan zu verleumden und ihn zum Tode verurteilen zu lassen. Mary stimmt zur Rettung von Alans Leben der Heirat mit Barnaby zu, doch dieser hintergeht sie nach der Hochzeit. Er will Alan mit vergiftetem Wein umbringen, trinkt es allerdings versehentlich selbst und stirbt. Tom offenbart, dass ein altes Gesetz im Spielzeugland die Heirat einer Witwe mit einem zum Tode verurteilten Mann erlaubt. Was für ein Zufall. Wenn der Mann denn sich bereit erklärt, für sie zu sorgen. Somit ist Alan nun frei und kann Mary heiraten. Ja, das hat fast gar nichts mit dem Film zu tun.
Nee.
Es stimmen vereinzelte Charakternamen überein, aber ja, man hat sich da ein paar Freiheiten genommen, würde ich sagen. Ohne jetzt großartig schon tief auf den Film einzugehen und nur ganz kurz, wäre euch eine originalgetreuere Verfilmung der Operette interessanter gewesen als das, was ihr jetzt gesehen habt, wenn ihr so diese Kurzzusammenfassung des Inhalts hört?
Sagen wir so, sie klingt interessant, ich würde es auch gucken oder lesen. Das klingt auf alle Fälle komplexer.
Ja, und düsterer und brutaler. Leute sterben. Viele Leute sterben anscheinend.
Ja, oder sollen wenigstens versucht werden zu sterben, so eine Art Kinder Game of Thrones.
Klingt auch irgendwie so ein bisschen nach einem Klischeefeuerwerk, aber ja, komm, ich würde es mir geben.
Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob diese Operette wahnsinnig berühmt ist oder sehr hoch geschätzt wird. Keine Ahnung. Es kann sein, dass es wirklich einfach nur ein Klischeefeuerwerk ist und auch entsprechend nicht sonderlich ankam. Sie wurde halt ein paar Mal adaptiert, auch vor 1986 schon, aber dazu kommen wir später noch.
Sie hat den Titel eines vermeintlichen Pornos. Insofern wird sie zu der Zeit vielleicht sogar super angekommen sein.
Ich weiß nicht, ob man das 1903 schon so verstanden hat. Ja, es klingt heute vielleicht ein bisschen anders, wenn man zumindest einen versauten Geist hat. Ja, der heute besprochene Film ist eine US-amerikanische, allerdings in München gedrehte Produktion aus dem Jahr 1986. Regie geführt hat ein gewisser Clive Donner, ein Regisseur, der vor allem in den 60ern bis 80ern aktiv war, aber ja, wenig Output hatte, der irgendwie heute noch relevant ist. Sein vermutlich bekanntester Film war die Komödie What's New Pussycat, ein Film mit Starbesetzung. Da haben unter anderem Peter O'Toole, Peter Sellers, Romy Schneider und Woody Allen in seiner ersten Filmrolle mitgespielt. Aber ansonsten kannte ich davon nichts, ich habe auch nichts davon gesehen. Das Drehbuch geschrieben bzw. adaptiert hat Paul Zindel, der eher als Schriftsteller aktiv war als Drehbuchautor. Allerdings hat er immerhin das Drehbuch für einen dreifach Oscar-nominierten Film namens Runaway Train geschrieben. Ursprünglich war Abenteuer im Spielzeugland ein Fernsehfilm. Der wurde im Dezember 1986 auf NBC gezeigt, wurde auch nur dafür produziert, kam aber trotzdem ein Jahr später in Europa ins Kino. Allerdings mit einer kleinen Besonderheit, denn die 1986 ausgestrahlte TV-Fassung ging 145 Minuten und die Kinofassung war dann mal eben fast eine Stunde kürzer. Die ging noch 94 Minuten. Und auch die späteren Heimkino-Veröffentlichungen auf VHS und so weiter haben dann die Kinofassung verwendet. Also die ursprüngliche TV-Fassung war tatsächlich nie legal außerhalb der TV-Ausstrahlung verfügbar, was irgendwie sehr bemerkenswert ist. Und das wird vor allem wohl auch so bleiben, denn wir sind ja brandaktuell. Vor wenigen Tagen im Prinzip, also Ende November, kam der Film auf Blu-ray raus, zumindest in den USA. Die beinhaltet allerdings auch nur die Kinofassung. Somit ist die Langfassung ein Relikt der Vergangenheit, wenngleich sie auf YouTube verfügbar ist. Aber sie ist halt auch in entsprechender Qualität, denn sie wurde halt nie in HD released oder so. Ne? Das kann man sich dann in schönen 360p angucken. Ich habe festgestellt, nach einer Weile gewöhnen sich die Augen ein bisschen dran, aber es ist kein Genuss.
Muss ich extra weit wegsetzen.
Ja, es ist wirklich krass, wenn man den direkten Vergleich hat, wie viele Details man einfach nicht erkennt. Mhm. Ja, ein Relikt der Vergangenheit sind die Hauptdarsteller dieses Films allerdings ganz und gar nicht. Da haben wir nämlich zum einen Drew Barrymore. Sie hat ja ihre Karriere ursprünglich als Kinderdarstellerin gestartet. Mit 7 Jahren ist sie weltbekannt geworden durch ihre Rolle in E.T. In diesem Film ist sie 11 Jahre alt und spielt die Protagonistin Lisa. Ja, sie hatte danach, nach ihrer Zeit als Kinderstar privat, so einige Probleme, kam dann Mitte bis Ende der 90er zurück und hat auch einige Erfolge gefeiert. Ich muss allerdings sagen, obwohl mir der Name Drew Barrymore eigentlich mein Leben lang schon ein Begriff ist, verbinde ich sie mit sehr, sehr wenigen Filmen. Eigentlich nur mit Donnie Darko und Scream. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Aber ich denke, sie ist ja schon irgendwo ein Household Name, auch wenn sie jetzt nicht in den richtigen Überkrachern mitgespielt hat. An ihrer Seite befindet sich niemand Geringeres als Everybody's Darling, der Mann, der uns eines Tages alle retten wird, Keanu Reeves. Über den muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Abenteuer im Spielzeugland war eine seiner ersten Filmrollen. Sein Durchbruch erfolgte dann ja später, kommt darauf an, wie man es sehen will, entweder mit Bill & Ted's Excellent Adventure, der 2 Jahre später kam, oder Anfang der 90er mit so Filmen wie Point Break oder My Own Private Idaho. Den richtigen Mainstream-Durchbruch hat er wahrscheinlich 1994 mit Speed geschafft. Und alles, was danach kam, spätestens ab Matrix, ist dann jedem bekannt, denke ich. Ja, in weiteren Rollen haben wir Leute wie Eileen Brennan als Lisas Mutter oder Richard Mulligan als Barnaby. Das sind beides ziemlich erfahrene und durchaus auch preisgekrönte Darsteller, aber die sind eher in Vergessenheit geraten, haben jetzt nichts Weltbewegendes gemacht. Lisa Scholen spielt eine Rolle als Lisas Schwester. Jetzt fällt mir gerade erst die Parallelität im Namen auf, aber ich glaube, die heißt wirklich Lisa Scholen. Hier spricht der Geist der zukünftigen Weihnacht mit einer kleinen Korrektur. Sie heißt Jill Scholen. Sie hatte eine sehr überschaubare Karriere, unter anderem als Scream Queen in Horrorfilmen. Am bekanntesten dürfte da The Stepfather sein. Ja, und des Weiteren haben wir tatsächlich noch einen Oscar Träger hier, nämlich Pat Morita, der ein Jahr zuvor Mr. Miyagi in Karate Kid spielte und dafür den Oscar als bester Nebendarsteller erhalten hat. Hier ist nochmal der Geist der zukünftigen Weihnacht. Ein Glück, dass ich noch da bin, denn ich muss erneut korrigieren. Pat Morita war nominiert für den Oscar als bester Nebendarsteller, hat ihn allerdings nicht gewonnen. Also teilweise schon eine ganz gute Starbesetzung, zumindest rückwirkend gesehen. Ja, was waren im Vorfeld eure Erwartungen hinsichtlich dieses Films? Es kann ja sein, dass ich in der letzten Folge ein bisschen Erwartungen geschürt habe, als ich angekündigt habe, dass es ein Film ist, den ich zeitweise für den besten Film aller Zeiten gehalten habe, auch wenn das ein paar Jahre her ist. Kann ja sein, dass die Erwartungen vielleicht ein bisschen zu hoch waren. Außer bei Mike, ich glaube, da habe ich die Erwartungen damit eher runtergeschraubt.
Ja, also ich habe natürlich einen Kinderfilm erwartet. Du hast ja schon angekündigt, dass es halt Spielzeugladen, Weihnachten das Setting ist. Also habe ich mir auch wirklich so einen Oldschool-Kinderfilm, so wie wir ihn aus unserer Kindheit kennen und das um die Weihnachtszeit vorgestellt. Aber was da wirklich passiert, keine Ahnung. Ich habe mich komplett überraschen lassen. Aber ich dachte, das würde alles in einem Spielzeuggeschäft ablaufen.
zum Zeitpunkt, als ich den Film gesehen habe, habe ich dein Intro schon wieder komplett vergessen, inklusive aller Zusatzbemerkungen. Ja, was ich erwartet habe, irgendwas Fantasy-like-mäßiges, Spielzeugland habe ich jetzt nicht mit Toys R Us assoziiert. Und da es aus den 80ern stammt, ja, irgend sowas, ein billiges, unendliche Geschichte mit so Märchenzeug, vielleicht noch ein bisschen von Zauberer von Oz mit drin, aber halt für, ja, Kinder, kleine Kinder.
Unendliche Geschichte ist ein gutes Stichwort, denn ich bin mir nicht sicher. Entweder war Drew Barrymore in diesem Film mein erster Crush oder die kindliche Kaiserin aus Unendliche Geschichte. Aber die Filme habe ich ungefähr zur gleichen Zeit lieben gelernt, so mit 5, 6 Jahren. Was natürlich bedeutet, dass mir Drew Barrymore in diesem Film eigentlich viel zu alt war. Wann habt ihr realisiert, was wir hier für namhafte Darsteller haben? Also ich glaube, das ist ja noch so ein Film, wo die dann schön im Intro alle aufgelistet werden. Aber hättet ihr jetzt so Leute wie Keanu Reeves sofort erkannt?
Ja.
Ja, echt?
Ja.
Ey, mir war das jahrelang nicht klar, dass das Keanu Reeves und Drew Barrymore sind.
Also Drew Barrymore habe ich erkannt, wenn ich auch sonst nie jemanden erkenne, aber ja gut. Und bei dem Spielzeugmachter habe ich mich sagen hören, die haben Mr. Miyagi da reingezogen. Was zur Hölle?
Ja.
Ich habe Karate Kid nie gesehen, deswegen hat mich das nicht ganz so sehr erschüttert.
Ich habe den irgendwie, wenn überhaupt, nur einmal oder so im Fernsehen gesehen, aber er hat halt ein Gesicht.
Das hat er wohl.
Also haben Menschen so an sich, aber er hat halt so ein aussagekräftiges Gesicht.
Ja, also ich finde, man erkennt die Leute schon ziemlich eindeutig. Bei dir muss man jetzt auch sagen, du kanntest ja den Film, bevor du im Grunde die Schauspieler kanntest. Für dich waren das ja einfach nur die Schauspieler aus dem Film, die halt diese Charaktere verkörpert haben. Und da hast du dir nicht überlegt, ob das eventuell irgendwie in 10 Jahren jemand sehr Besonderes sein wird oder sowas.
Nein, das natürlich nicht. Aber ich habe ja durchaus hier und da mal an diesen Film gedacht. So, ich habe den jetzt zwar bestimmt 30 Jahre nicht gesehen, aber ich hatte zum Beispiel das Bild, wie Drew Barrymore aussieht, durchaus noch so halbwegs im Kopf. Oder vielleicht habe ich irgendwo mal ein Standbild aus dem Film gesehen, keine Ahnung. Aber ich habe diese Verbindung nie hergestellt.
Meistens vergisst man das auch. Das finde ich halt auch immer so witzig, wenn ich Filme gucke jetzt, die ich vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder sowas geguckt habe, halt auch aus Kinder- oder früher Jugendzeit. Wenn man dir dann schaut, wie viele Gesichter man da draus kennt, so diese, ach, guck mal, den kennst du von da und da, den kennst du von da und da. Das ist witzig, wer dann alles da mitgespielt hat und wer sich da alles schon kannte. Aber so rückblickend hätte ich mich nie und nimmer daran erinnert, dass die in dem Film vorgekommen sind.
Ja, ich weiß nicht, ob die Leute, die hier mitgespielt haben, sich gerne dran erinnern. Man sollte sie mal fragen.
Ach, so schlimm war es denn auch wieder nicht.
Ach, naja. Also die allgemeine Rezeption des Films war jetzt nicht überragend gut, muss man sagen. Er hat keinerlei Auszeichnungen bekommen oder so, außer eine Nominierung für den Young Artist Award für Drew Barrymore. Auf der IMDb hat er aktuell eine Bewertung von 5,2 von 10, auf Letterboxd 2,5 von 5. Bei Rotten Tomatoes sind die Bewertungen zu 50% positiv, sind allerdings nur User Scores, weil es dort keine professionellen Reviews zu dem Film gibt. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns mal den Inhalt an und werden jetzt im Detail die Unterschiede zur Operette herausarbeiten oder ansonsten feststellen, worum es hier so geht. Ja, es ist die Weihnachtszeit. Irgendwo in den USA, vielleicht erfahren wir später noch, wo genau, herrscht ein heftiger Schneesturm. Wir schauen ins Haus der Familie Piper. Dort sehen wir Lisa, die 11-jährige Tochter des Hauses. Bei ihr ist ihre ältere Schwester Mary und die Mutter ist gerade mit dem kleinen Bruder unterwegs und wird später nach Hause kommen. Lisa ist gerade dabei, das Abendessen für die Familie vorzubereiten und es wird auch so ein bisschen impliziert, dass sie den Haushalt schmeißt. Sie scheint Ordnung durchaus zu lieben. Sie ermahnt zum Beispiel ihre große Schwester, weil die dreisterweise ihre Schuhe neben die Couch gestellt und nicht weggeräumt hat, woraufhin Lisa sie einfach mitten auf die Treppe stellt, wo sie wohl besser platziert sind. Ein Vater oder eine zweite erziehungsberechtigte Person gibt es in der Familie offenbar nicht. Ich glaube, es wird nie explizit gesagt, weder in der Kinofassung, aber auch nicht in der TV-Fassung, was da passiert ist, aber es wird so ein bisschen impliziert, dass der wahrscheinlich verstorben ist. Möglicherweise ist er über Schuhe, die auf der Treppe stehen, gestolpert. Man weiß es nicht. Mary macht sich gerade bereit, zur Arbeit zu gehen, aber vorher eröffnet sie Lisa noch, dass sie ein Geschenk für sie hat. Lisa hätte sehr gerne einen neuen Mixer, aber Mary weigert sich standhaft, ihr zu verraten, worum es sich bei dem Geschenk handelt. Zumindest für 5 Sekunden, denn dann verrät sie ihr, dass es ein Schlitten ist. Und Lisa scheint ziemlich enttäuscht zu sein. Sie tut zwar so, als würde sie sich freuen und die beiden umarmen sich dann, aber so richtig glücklich ist sie nicht. Mary geht jedenfalls nun erstmal zur Arbeit. Lisa setzt sich rührenderweise vor den Fernseher und erfährt dort, dass ein Blizzard auf dem Weg ist. Und unmittelbar nachdem das gesagt wurde, fällt auch schon die TV-Antenne vom Dach und draußen fällt ein Telefonmast um und Lisa macht das einzig Vernünftige in dieser Situation. Sie verlässt das Haus und folgt Mary zu ihrer Arbeitsstelle. Diese Arbeitsstelle befindet sich in einem Spielzeugladen, denn dort arbeitet Mary im Kundenservice und wir lernen dort auch ihren Freund Jack kennen. Beziehungsweise so viel erfahren wir jetzt eigentlich nicht über ihn. Aus seinem Auftreten können wir schließen, dass er vermutlich keine große Karriere als Schauspieler einschlagen wird, aber ja, er hat jetzt nicht so einen großen Charakter. Er ist halt ein netter Boy, den sich Mary da geangelt hat. Außerdem tritt der fiese Chef Mr. Barney in Erscheinung. Er maßregelt Mary für Kulanz, die sie gegenüber Kunden gezeigt hat, auf eine Art und Weise, die selbst Thomas Gottschalk zu altherrenhaft sexistisch wäre. Er etabliert sich hier sofort als dreckiger Ekelsack. Und in der Langfassung ist das sogar noch ein bisschen schlimmer, denn da begrapscht er sie wirklich sehr deutlich. Also ich finde das, was in diesem Film passiert, schon grenzwertig, aber in der TV-Fassung werden da wirklich mehrere Grenzen überschritten. Das ist schon ziemlich krass. Mary macht ihm angemessenerweise auch eine Szene und Lisa vertreibt unterdessen die Kunden aus dem Laden, indem sie sich an die Sprechanlage stellt und vermeldet, dass eben dieser Blizzard herannahen wird und die Leute doch schleunigst nach Hause gehen sollten. Und auch die beiden Schwestern verschwinden, denn Jack bietet ihnen an, sie mit seinem Jeep nach Hause zu fahren und erschließt sich auch Jacks Kollege George an. Bevor sie den Laden verlassen, überreicht Mary Lisa allerdings noch den zuvor versprochenen Schlitten und diesmal scheint sich Lisa tatsächlich aufrichtig zu freuen. Wahrscheinlich, weil es sich um einen coolen Mountain Master handelt. Die vier fahren nun also in Jacks Pickup durch den Schneesturm und aus absolut nicht nachvollziehbaren Gründen stimmt Jack auf eine, ich möchte sagen, sehr Keanu-eske Weise ein Loblied auf Cincinnati an, denn hier befinden wir uns. Und der Film gibt sich nun als das zu erkennen, was er ist, nämlich ein Musical. Und das ist die erste Musicalnummer CINCINNATI und das ist ein sogenannter Banger. Zumindest habe ich seit über 30 Jahren einen Ohrwurm davon. Widerspruch bitte jetzt einfügen oder für immer schweigen. Aber ich finde diesen Song toll.
Ja, aber ich habe keinen Ohrwurm.
Keanu Reeves zeigt sich hier schon von der besten Seite. Also das typische Keanu-Gezappel, da legt er schon gut mit los. Außerdem fährt er wie eine besenkte Sau, möchte ich sagen. Und als er einem umfallenden Baum ausweichen muss mit seinem Jeep, rutscht Lisa auf dem Schlitten aus dem Auto. Ich kann mir nicht erklären, wie das physikalisch möglich ist. Also sie ist offensichtlich nicht angeschnallt. Das erfährt man zumindest in der Langfassung, wie sie dort von der Ladefläche dieses Jeeps rutschen kann und warum sie überhaupt auf dem Schlitten sitzt, das kann ich mir nicht erklären. Oder ob sie überhaupt auf dem Schlitten sitzt, keine Ahnung. Lisa kann sich das vermutlich auch nicht erklären, aber es ändert halt nichts dran, dass sie jetzt mit hoher Geschwindigkeit auf einen Baum zurodelt und auch dagegen prallt. Und normalerweise würde man erwarten, dass sie jetzt ihr Leben an sich vorbeiziehen sieht. Aber nein, nach einem schönen digitalen Effekt schwebt sie auf ihrem Schlitten auf ein mit Luftballons geschmücktes, von mehr oder weniger bunt gekleideten Menschen und anthropomorphen Tieren bevölkerte Städtchen zu und landet in einer Torte. Und der Musik können wir entnehmen, dass Lisa hier in Toyland bzw. dem Spielzeugland gelandet ist, denn es wird einer der nur 2 Songs aus der Operette, die hier vorkommen, eingespielt, mit eben jenem Titel. Und das Gemurmel der Bevölkerung, die das Ganze beobachtet hat, informiert uns darüber, dass es sich bei der Torte um die Hochzeitstorte eines gewissen Barnaby handelt. Ja, dieses Spielzeugland, ist das nicht einfach wunderschön? Ist das nicht der Traum jedes Kindes, so wie es hier dargestellt ist? Wart ihr entzückt?
Ich musste stark an die Geisterbahn in Phantasialand denken. Die dürfte ungefähr aus der gleichen Zeit kommen. Hatte etwa so die gleiche Aufmachung von den ganzen Animatronics und sowas. Also es war für mich schon ein Stück Kindheit. Ich würde aber nicht dort leben wollen. Aber es war natürlich komplett Klischee, ne? Was in den USA zu der Zeit so Kindergeschichten und Spielzeug angeht, das hat man da komplett versammelt gesehen.
Ja, hatte was von Five Nights at Freddy's, ne? Nur ein bisschen heller.
Ein bisschen oldschool.
Ja, oldschool fand ich's auch. Also mich hat's irgendwie denken lassen, dass in dieser Kulisse wahrscheinlich vorher ein Western gedreht wurde und sie dann ein bisschen Kunstrasen gestreut haben und die Häuser in so einen komischen zartrosa Cremeton angemalt haben. Ein paar Ballons haben sie aufgehängt, die sie vom 4. Juli noch übrig hatten. Die sind alle blau, weiß und rot. Oh, ich fand's jetzt nicht so, wie ich mir das schöne, herrliche Spielzeugland vorstellen würde. Das könnte bunter sein, die Häuser sind alle extrem unspektakulär. Es sind allgemein überall gedämpfte Farben, sowohl bei den Häusern als auch bei den Kostümen. Das bunteste ist wirklich Lisa mit ihrem roten Shirt und ihrem blauen Latzhosen-Rock-Ding. Keine Ahnung, was das ist. Ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Und man hat jetzt auch schon so ein bisschen sehen können, dass diese Stadt wahnsinnig klein ist. Also die Kulisse ist echt nichts Tolles. Sieht sehr billig aus, finde ich.
Ja, aber ich habe mir einfach gedacht, das ist halt schon sehr alt und eventuell war das Budget vielleicht so, dass es nicht mehr hergibt. Plus, naja, Technik war halt nicht so weit, dass du sagen kannst, hey, wir zaubern euch jetzt da so einen finsteren, geilen Wald drumherum, um mega abgefahrenes, fantasievolles Dorf.
Ja, das Budget wird wahrscheinlich der Punkt sein. Ich glaube, das Alter ist gar nicht so ausschlaggebend, denn ich komme ganz am Ende nochmal kurz dazu. Ich habe mir die anderen Adaptionen ja auch angeguckt. Und selbst die Verfilmung der Operette aus 1934 sieht da irgendwie verspielter, fantasievoller und auch bunter aus, zumindest in der kolorierten Fassung. Also weiß ich nicht, das hat man auch viel, viel früher schon besser hinbekommen, finde ich.
Ja, Farbe ist teuer. Das kann man sich nicht leisten. Die haben wahrscheinlich einen anderen Film vorher gedreht und sich gesagt, aber wir haben hier noch diese Szene aus dem Westerndorf. Ja, und ein paar Animatronics von dem Horrorfilm haben wir auch noch. Ja, komm. Lass zusammenschmeißen, wir drehen jetzt einen Kinderfilm.
Ich glaube nicht, dass es da Animatronics gibt.
Ja, das sind Kostüme, das hast du auch gesehen. Die haben alle hier so am Hals, am Kinn, unterm Kopf und sowas, dieses Gitternetz, wo die dann durchgeguckt haben.
Ja, das stimmt. Und was sagt ihr zur Rahmenhandlung? Seid ihr traurig gewesen, dass wir diese tollen Charaktere jetzt schon verlassen haben und einfach mal die Dimensionen gewechselt haben?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr, sehr starke Zauberer von Oz-Vibes.
Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Nee. Vor allen Dingen, wenn ich hinterher sehe, dass halt die Operette von den gleichen Leuten stammt, die auch den Zauberer von Oz auf die Bühne gebracht haben, kann ich mir vorstellen, weshalb da so diese Vibes ankommen.
Ja, wobei es diese Einbettung in die Realität in der Operette und auch in den anderen Verfilmungen nicht gab. Also das ist wirklich exklusiv für diesen Film.
Okay.
Naja, so wie du das vorhin gelesen hast, war die Operette in der Realität. Da war dann halt das Toyland ein realer Ort.
Ja, aber diesen drastischen Realitätenwechsel, wie du ihn bei Zauberer von Oz hast, ich hab es nicht so verstanden. Also ich habe mir die Operette jetzt nicht irgendwie komplett angeguckt oder angehört. Aber ich hab's nicht so verstanden, dass das da so strikt getrennt ist. Aber klar, wenn das irgendwie von den gleichen Leuten ist, dann ergibt das durchaus Sinn.
Ja, auf alle Fälle dachte ich, dass es vielleicht deswegen so eine Ähnlichkeit gibt, so im Nachhinein.
Also zumindest der Film bezieht sich ja schon, oder ich will jetzt nicht sagen, er kupfert recht deutlich ab, aber er kupfert schon recht deutlich ab. So dieses Grundprinzip, wie die Geschichte funktioniert, ist ja halt 1:1 Zauberer von Oz.
Hat sich stark inspirieren lassen.
Genau, genau.
Es hat tief in die Klischeekiste. Es hat tief in die Klischeekiste gegriffen.
Das auch.
Ja, also bisheriger Eindruck vom Film ist, oh Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, ob es an der Synchro liegt, aber unsere Schauspieler wirken alle total affektiert. Wollen wir etwas dagegen tun? Können wir sie noch retten?
Ja, auch. Ich glaube, das liegt auch an der Synchro.
In unserer Fassung, die wir gesehen haben, war ja auch ein kleiner Ausschnitt, so wo kurz die Sprache gewechselt ist, wo
der dann Drew Barrymore original,
ja, ich mich auch, wo Drew Barrymore kurz einen Satz original gesprochen hat und das klang schon irgendwie okay, aber also ganz ehrlich, die Schauspieler kamen wirklich alle bislang rüber, als würden sie richtig hart schauspielern und das ist kein gutes Zeichen und ich bin kein Mensch, der sagt, ich guck mir lieber die O-Ton-Synchro, was weiß ich, an. Eigentlich ist Synchro was Geiles, aber wenn das so schlimm ist, dadurch, boah, es war echt anstrengend.
Du hast gerade den besten Grund genannt, warum man sich vielleicht eher die OV angucken sollte.
Mhm.
Also grundsätzlich. Ich meine, das ist ja in einem gewissen Maß immer so eigentlich.
Ja, definitiv, aber die kann das ja zum einen auch besser machen und wenn es gute Schauspieler dahinter sind, dann ist das nicht so ins Gesicht gedrückt. Aber da fand ich die das Schauspielerische zusätzlich zu dieser schlimmen Synchro, holy fuck, das hat echt Nerven gekostet, die 20 Minuten erstmal zu sehen.
Ja, ja. Gerade bei Drew Barrymore merkt man meines Erachtens auch, dass die Sprecherin um einiges älter ist als diese dargestellte Rolle. Also ich kann es schwer von der Stimme einschätzen, aber die ist keine 11 Jahre alt. Und die versucht auch nicht unbedingt wie eine 11-Jährige zu klingen.
Naja, hast du mal versucht, wie ein Kind, also wie ein kleiner Junge zu klingen? Das ist schon ganz schön schwer.
Ja, aber professionelle Synchrosprecher machen das. So viele Kinder werden von alten Frauen gesprochen.
Das stimmt, aber wenn ich so überlege, so die ganzen Filme und Serien, die wir damals geschaut haben, mir fällt spontan keiner ein, wo ich sagen würde, die Synchro war krass. Für gewöhnlich habe ich mich über die Synchro aufgeregt. Jetzt mal abgesehen von riesigen Blockbustern, die dann irgendwie, keine Ahnung, zu Weihnachten kamen, stirbt langsam oder sowas. Da stecken dann auch eventuell andere Leute hinter, die haben sich dann vielleicht ein bisschen mehr Kosten lassen, mehr Mühe gemacht, vielleicht auch irgendwie, ich weiß es nicht, aber auf alle Fälle habe ich das Gefühl, da war es nicht ganz so schlimm wie jetzt bei allen möglichen anderen. Am schlimmsten ist ja immer noch Oldschool-Animes.
Ja, die können sehr trashig sein dadurch.
Mhm.
Es ist halt immer eine Kostenfrage, aber ja, vielleicht hätte man da ein paar Euro mehr ausgeben sollen.
D-Mark.
Es ist vielleicht aber auch so ein Ding von, ist den Leuten damals bewusst gewesen, dass du als Synchrosprecher nicht einfach nur da sitzt und nett deinen Text liest, sondern im Grunde ein ohne Bild Schauspieler bist?
Ich glaube, die Leute haben sich damals um die Qualität auch nicht so einen Kopf gemacht. Also du hattest vor allem wenig Möglichkeiten, Originalfassungen zu sehen. Also wie wärst du als deutsches Kind Ende der 80er an die OV dieses Films gekommen, beispielsweise?
Hättest du eh nicht verstanden.
Oder auch alle anderen Filme. Ja, das kommt noch dazu. Ja, das Drew Barrymore von einer vermutlich deutlich älteren Sprecherin gesprochen wird, das passt auch irgendwie zum Original, denn sie singt auch nicht selbst. Und da hört man sogar noch deutlicher. Sie wird von einer Frau, ich habe leider ihr Alter nicht rausgefunden, aber definitiv eine erwachsene Frau, gedubbt in den Gesangsszenen. Die richtig guten Songs, bei denen man das richtig gut merkt, sind leider in der Kinofassung gar nicht enthalten. Aber es wirkt schon sehr, sehr merkwürdig, wenn da dieses zierliche Kind plötzlich auch mit der Stimme einer erwachsenen Frau singt.
Ah, das ist Ausnahmetalent. Gibt's.
Ja, ja. Bei den anderen weiß ich leider auch nicht. Ich würde sagen, Pat Morita singt schon selbst. Das ist dann auch, also er hätte lieber nicht selbst singen sollen. Bei den anderen, ich weiß es nicht. Keanu Reeves, glaube ich, wird auch gedubbt, aber man findet dazu einfach auch keine Informationen.
Ja, und mal ganz im Ernst. Wenn du zu dem Zeitpunkt nicht selber gesungen hast, ist doch nicht so schlimm. Muss ja nicht jeder singen können.
Nö, also wenn die Leute nicht singen können, dann finde ich es auch voll und ganz okay, wenn sie das nicht tun. Die Diskrepanz von Bild und Ton ist halt bei so Kinderrollen dann potenziell auffällig. Das muss vielleicht nicht sein. Lisa ist aktuell jedenfalls noch nicht wieder nach Singen zumute. Sie kriecht aus der Torte, in der sie gelandet ist. Sie nimmt aber ihre neue Lebenssituation im Spielzeugland eigentlich ohne jegliches Zögern hin. Also sie macht sich ein bisschen sauber, aber dann akzeptiert sie schon, dass sie jetzt hier ist und wundert sich auch nicht. Sie macht erste Bekanntschaften in dieser neuen Umgebung. Zunächst einmal trifft sie Georgie Porgy, seines Zeichens Chefprobierer in der örtlichen Keksfabrik und außerdem ein kompletter Creep. Er überreicht Lisa einen Keks, den er unter seiner Mütze, also quasi in seinen Haaren, aufbewahrt hat, was ich ziemlich ekelhaft finde. Außerdem erinnert er äußerlich frappierend an George aus dem Spielzeugladen, der ja gerade noch neben Lisa im Auto saß. Georgie erzählt von einer gewissen Mary Contrary, deren Hochzeit mit einem fiesen alten Mann namens Barnaby Barnacle unmittelbar bevorsteht. Mary allerdings liebt eigentlich Georgies Kumpel Jack Nimble. Aber, ja, es ist eine sehr komplexe Geschichte, aber kurz gefasst hat Barnaby Marys Familie finanziell in der Hand und kann sie daher zur Hochzeit zwingen, weil sie sonst aus dem Haus fliegen würde. Barnaby ist also, wie man sieht, unvorstellbar böse. Er ist sogar so böse, dass er in einer überdimensionalen schwarzen Bowlingkugel lebt und damit gelegentlich durch die Stadt rollt und die Bewohner umkegelt. Wird uns zumindest erzählt. Wir bekommen das vermutlich aus Budgetgründen natürlich nicht zu sehen. Das Timing in diesem Film ist stets perfekt, so auch jetzt, denn die Hochzeit wird sofort eingeleitet. Und wir stellen schockiert fest, Mary Contrary ist Lisas Schwester Mary wie aus dem Gesicht geschnitten. Barnaby Barnacle ist das äußerliche Ebenbild von Marys Chef Mr. Barney. Und Jack Nimble sieht aus wie Keanu Reeves. Und kurz bevor sie sich das Ja-Wort geben können, unterbricht Lisa die Hochzeit und schafft es zusammen mit Jack, Barnaby zu vertreiben. Woraufhin ihr zu Ehren die nächste Musical-Nummer abgehalten wird und diesmal wird auch ordentlich getanzt und die Leute gehen richtig steil. Zu einem Song namens Let's Hear It. Eine Lobeshymne an die Freiheit und den Mut, wovon in Spielzeugland offenbar sonst nicht so viel vorhanden ist, wenn man sich mal vorstellt, dass es hier ein kleines Mädchen braucht, um eine Zwangsheirat zu verhindern, und die durchaus zahlreich vertretenen erwachsenen Menschen und die anthropomorphen Raubtiere, die hier unter anderem die Polizei bilden, dazu nicht in der Lage sind, irgendwas dagegen zu tun. Sogar mehr noch, die Bullen, beziehungsweise die Bären, haben Jack sogar aktiv daran gehindert, Gründe gegen diese Hochzeit vorzubringen, als halt gefragt wurde, ob jemand mit der Vermählung nicht einverstanden ist. Also irgendwas ist hier ganz im Argen in diesem Land. Wir erfahren außerdem noch einen weiteren Grund für diese geplante Zwangsheirat. Barnaby wollte nicht nur Mary für sich selber haben, sondern er wollte explizit verhindern, dass Mary Jack heiratet. Aber der Reihe nach. Jack ist der Sohn des verstorbenen Besitzers der Keksfabrik und sollte die Leitung der Fabrik eigentlich erben. In der Synchro ist davon die Rede, dass er als Nachfolger seines Vaters der Verwalter der Treuhandgesellschaft werden sollte. Das klingt sehr merkwürdig, ergibt aber tatsächlich Sinn, allerdings eigentlich auch nur so richtig, wenn man die Originalfassung der TV-Fassung kennt. Es ist ein bisschen merkwürdig. Man hat hier in der Synchro versucht, etwas zu retten, was in der Originalfassung, der Kinofassung, verloren gegangen ist. Barnaby jedenfalls hat dafür gesorgt, dass ein Gesetz verabschiedet wird, laut dem Jack 21 Jahre alt und verheiratet sein muss, damit er die Leitung der Fabrik übernehmen kann. Und als Braut kommt für Jack natürlich nur Mary Contrary in Frage. Wenn Jack bis zu seinem 21. Geburtstag, der zufällig nächste Woche ist, nicht verheiratet ist, wird Barnaby Fabrikleiter auf Lebenszeit, da er wiederum der Bruder des verstorbenen Leiters und somit Jacks Onkel ist. Eventuell übersehe ich hier etwas. Aber kann es sein, dass das alles überhaupt keinen Sinn ergibt? Also was ist denn das für ein Gesetz?
Das ist typische Märchenlogik.
Mhm.
Also gerade wenn wir jetzt darauf hinaus wollen, das Ding ist verdammt alt. Und gerade damals so Gesetze von wegen, du musst verheiratet sein, damit du irgendwie was erreichen kannst, war vielleicht zum Teil so, zumindest war es so ein erstrebenswertes Ideal, aus heutiger Sicht nicht mehr zu vertreten. Ich werde die Protagonisten aufgrund meiner Namensschwäche so oder so wahrscheinlich jetzt nur noch mit ihren Märchenrollen ansprechen. Da haben wir den bösen Zauberer, die halbherzig gute Mutter, Lisa, weil, ja gut, sie ist die Protagonistin, sie hat irgendwie einen Namen. Dann haben wir den Prinz, der auch wirklich klischeehaft als Prinz auftaucht. So hübsche Haartolle und, oh ja, eigentlich liebst du mich und wir müssten heiraten. Und dann halt die Prinzessin, die zwangsvermählt wird. Also es ergibt wirklich nur Sinn, wenn man sich vor Augen führt, dass das in irgendeiner Weise sehr alt und sehr märchenlastig ist. Aber ansonsten, aus heutiger Sicht, kannst du das echt nicht machen.
Nein, also, dass man verheiratet sein muss und dann die Fabrik übernimmt, okay. Also, würde ich gemäß der Märchenlogik ja fast noch hinnehmen. Auch wenn der Film nicht so alt ist, dass ich ihm das so richtig verzeihen wollen würde. Aber was ist denn das für ein Quatsch, dass es nicht nur heißt, ja, er muss 21 sein und er muss verheiratet sein und dann kann er die Leitung haben, sondern wenn er zum Stichtag seines Geburtstags nicht verheiratet ist, dann ist sein fieser Onkel Leiter auf Lebenszeit. Das ist doch der Punkt, der dann überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Das ist doch auch mit Märchenlogik nicht mehr zu erklären.
Ja, das Ding ist halt, wer hat das Ding, Ding erlassen? Offensichtlich der Onkel, der anscheinend König, Alleinherrscher und Bürgermeister Alex in allem ist.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat keine weltliche Macht. Dazu komme ich später aber noch. Aber das habe ich mich auch gefragt, ne? Er hat irgendwie veranlasst oder dazu beigetragen, dass dieses Gesetz verabschiedet wird. Wer das am Ende gemacht hat, ich glaube nicht Barnaby selbst.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht alleine, aber irgendwie in die Richtung schon. Weil meistens ist es ja dann die böse Hexe, der böse König, die böse Königin, die irgendwie so eine Regel aufstellt, die sehr willkürlich ist. Und gerade so mit dem Stichtag, ja, was willst du denn sonst sagen? Ja, wenn du erwachsen bist, musst du halt erst heiraten und dann bekommst du das. Aber das ist ja kein Bedrohungsszenario.
Also wenn wir uns mal vor Augen führen, wie wir hier gelandet sind, nämlich in dem Lisa gegen einen Baum geknallt ist, lässt sich das im Prinzip logisch nur erklären, dass sie irgendein Fiebertraum hat. Also wir werden hier nicht wirklich sein. Und diese ganzen Regeln und ja seltsamen Sachen ergeben auch nur aus Sicht eines Kindes Sinn. Dieser böse Onkel, der das Erbe klaut, weil er ein böser Onkel ist.
Aber Lisa wird doch als besonders erwachsen dargestellt. Sie betont sehr oft, dass sie kein Kind mehr ist. Von so einer Person würde ich doch auch einen etwas realistischeren Fiebertraum oder Nahtoderfahrung oder was auch immer sie da hat, erwarten.
Jedes Kind hat irgendwann so im Alter 9, 10, 11, 12 dieses typische, nein, ich bin so erwachsen, ich kann schon bis 24 Uhr wach sein. Ich darf schon Bier trinken. Okay, Bier jetzt vielleicht nicht. Aber ich spiele nicht mit den kleinen Kindern. Es ist halt wirklich so dieses klischeehaft typische, nein, ich bin schon ein großes Kind. Mimi.
Ja, okay. Also diese Absurdität des Gesetzes kann man dann vielleicht akzeptieren, wenn man es sich als wirklich spezifisch für diese Situation erschaffenes Gesetz und nicht als, allgemeingültige Regel, die auch zu anderen Zeiten angewandt wird, vorstellt.
Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass in dem Gesetzestext steht, dass das nur für das 21. Lebensjahr des Prinzen gilt. Hier Namen einfügen. Also das Gesetz gilt nur für ihn.
Das gilt nur für ihn, ja.
Ja, ich habe lange gesucht. Ich habe leider die Verfassung von Spielzeugland nicht im Internet gefunden. Aber das wäre tatsächlich etwas, was man eigentlich nochmal recherchieren müsste. Tja. Wie dem auch sei, wir müssen das hinnehmen. Die Hochzeit ist jetzt jedenfalls erstmal geplatzt und Barnaby setzt seinen Masterplan oder wie er es später in einer Musicalnummer nennen wird, sein Monsterpiece in Bewegung. Er lässt mit Hilfe seiner debilen Gehilfen Zack und Mac die Kekse und Torten aus dem Lager der Keksfabrik verschwinden. Unsere Helden, beziehungsweise erstmal Lisa und Mary, treffen unterdessen Marys Mutter, bei der eine gewisse Ähnlichkeit zu Lisas echter Mutter nicht abzustreiten ist. Und die gibt ihr ganz klar zu verstehen, dass sie die Hochzeit mit dem reichen Barnaby durchaus sehr gut geheißen hätte. Sie ist überaus ungehalten. Und sie würde ihn im Prinzip auch selber heiraten, ne? Sie kennt da nichts. Außerdem rennt sie mit einer großen Gruppe Kinder herum. Und sie denkt auch darüber nach, welche davon zu verkaufen, um sich ihr Haus weiterhin leisten zu können. Was ist das für ein Quatsch? Also mehrere Fragen. Eventuell merkt ihr, ich arbeite jetzt gerade so ein bisschen meine Kindheit auf. Diese ganzen Sachen, die ich nicht verstehe, die mich seit 30 Jahren beschäftigen, die könnt ihr mir jetzt erklären. Also die Kinder. Warum leben diese Kinder noch im Schuh? Denn das bezieht sich auf einen alten Kinderreim, den ich gleich noch zitieren werde. Eine alte Frau, die mit ganz vielen Kindern im Schuh lebt. Jetzt sagt Mary an einer Stelle, dass sie den Schuh, in der sie halt mit ihrer Mutter lebt, der alten Frau abgekauft haben, weil die so viele Kinder hatte, dass sie in ein paar Stiefel umziehen musste. Übrigens, ich glaube, der einzige ansatzweise witzige Gag in dem Film. Aber was machen die Kinder jetzt noch da? Hätten die nicht mit umziehen müssen?
Vielleicht waren das nochmal so viele, dass in die Stiefel nicht alle reingepasst haben und ein paar in dem Schuh bleiben mussten.
Vielleicht haben die lebenslanges Mietrecht.
Dann wäre das ja kein Problem, dann könnte Barnaby ja auch nichts dagegen tun.
Die alte Frau ist zwar ausgezogen in mehrere Stiefel mit anderen Kindern und einige davon sind schon alt genug, um selber auf Füßen zu stehen und in Schuhe zu stecken, aber da sind noch welche, die sind kleiner gewesen, die sind jetzt bei der Familie, oh Gott, wie hieß die jetzt, die Frau?
Hubbard.
Miss Hubbard, genau. Die sind ja jetzt bei Miss Hubbard Und die alte Frau, die ist einfach mittlerweile schon längst verstorben und dann hätten die gar keinen, deswegen sind die zu ihr.
Könnte sein. Also ich habe eine andere Theorie, nachdem ich den Kinderreim, auf den sich das bezieht, gelesen habe. Ich zitiere mal. Mhm. There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, then whipped them all soundly and put them to bed. Also hier ist davon die Rede, dass die Kinder sowohl geschlagen werden, als auch unter Mangelernährung leiden. Und meine Theorie ist, dass das irgendjemand gemerkt hat und die alte Frau ist nicht in einen Stiefel gezogen, die sitzt ganz einfach im Knast und die Kinder dürfen das nur nicht erfahren. Denen wurde erzählt, ja, deine Mutter ist umgezogen.
In einer Gesellschaft, in der es okay ist, die Kinder zu verkaufen, glaube ich, ist denen das auch egal, ob die in den Schlaf geprügelt werden.
Ja, das kann sein.
Aber hast du dir den Reim über Mrs. Hubbard angeschaut?
Nein, tatsächlich nicht.
Mrs. Hubbard ist halt ebenfalls eine ältere Frau, die halt kein Geld hat. Die hat aber einen Hund, den sie nicht versorgen kann. Also im Grunde könnte es sich um eine und dieselbe Person handeln.
Ja, aber es wird ja von Mary gesagt, die alte Frau ist ausgezogen. Also die alte Frau ist nicht identisch mit ihrer Mutter.
Vielleicht war es deren Mutter.
Ja, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung, wie die in Bezug stehen, aber Mrs. Hubbard ist im Grunde die Neuauflage von der alten Frau im Schuh, weil die hatte zwar viele Kinder, für die sie kein Geld hatte und Mrs. Hubbard hatte halt einfach kein Geld, um ihrem Hund einen Knochen zu geben und das spinnt sich dann immer weiter. Eigentlich ist der Hund tot und nicht mal den Tod kann er sich leisten und sowas, also es ist kein Geld da.
Gott, oh Gott.
Mhm. Viel zu realitätsnah.
Viele Kinderreime beziehen sich auf solche Sachen.
Ja, ich habe mir ja nochmal die Langfassung angeguckt und die klärt das tatsächlich ein bisschen auf. Lässt aber gleichzeitig neue Fragestellungen entstehen. Und zwar sind das tatsächlich die eigenen Kinder von Mrs. Hubbard. Sie sagt in einem Dialog mit Lisa in der Langfassung, also Lisa sagt so sinngemäß, ja, meine Mutter hat mir beigebracht, immer das Richtige zu tun und das ist genau das, was ich getan habe. Die Antwort von Mrs. Hubbard ist, ja, und was ich getan habe, war es, Kinder zu kriegen. So viele Kinder. Und sie klingt extrem genervt dabei. Zum einen lässt das erstmal die Mutter in einem ziemlich schlechten Licht dastehen, wenn ja, die Kinder, die sie verkaufen will, sind offensichtlich ihre eigenen. Das macht die ganze Sache nicht besser. Und was ich mich jetzt gefragt habe, wenn wir davon ausgehen, dass das alles, diese ganze Welt, die letzten Gedanken der gerade elendig in der Kälte sterbenden Lisa sind, warum verarbeitet sie denn ihre eigene Mutter, die ja quasi die Entsprechung von Mrs. Hubbard ist oder andersrum, auf diese Art und Weise? Was soll das denn ausdrücken? Vermutet Lisa, dass ihre Mutter bereut, dass sie die Kinder bekommen hat? Oder unterstellt sie ihrer Mutter, dass sie promiskuitiv ist? Oder was soll das? Warum hat ihre Mutter hier 1000 Kinder und bereut das anscheinend?
Zum einen das. Zum anderen ist das auch so eine typische Vorstellung von so kleineren Kindern. Gerade damals, glaube ich, sogar noch häufiger als heute, wo den Kindern alle 10 Minuten gesagt wird, ich hab dich lieb, alles ist toll, du bist ein super Ding. Aber ich weiß noch, zu meiner Zeit war das auch so ein Ding. Das sind dann auch so Verlustängste und da fällt dann auch mal sowas wie, wir geben dich zur Adoption frei oder du wirst verkauft.
Oh ja.
Du kommst ins Heim. Ja, ja.
Die Polizei kommt dich gleich abholen.
Und genau das ist so das Bild, was ich ihr als Wahntraum unterstellen würde, was vollkommen legitim ist in ihrer kleinen Welt. Was halt nichts damit zu tun hat, wie das in der Realität ist.
Die Mutter ist wahrscheinlich so ein bisschen genervt. Ich meine, ganz am Anfang, als sie angerufen hat, da hat sie ja auch noch den kleinen Bruder an der Backe gehabt, der Hunger hatte und dann nach Hause möchte. Geht aber gerade nicht. Ja gut, dann bist du ja gerade ein bisschen genervt. Aber ja, wir sagen unseren Kindern heutzutage immer, ja, ich hab dich lieb und ne, nie kommt was zwischen uns, bla bla. Aber sogar mein Kind hat mir vor bestimmt einem Jahr oder sowas gesagt. Ja, wenn du uns nicht bekommen hättest, dann könntest du jetzt arbeiten gehen und das tun, was du möchtest. Ganz trocken seine Feststellung. Ich so, aber Schatz, ne, hier, aber ich hab dich doch lieb und so. Das, so dieses, oh mein Gott, ich bin geschockt, was mein Kind mir da sagt. Er so, ja, nee, aber ist doch so.
Ist ja erstmal eine neutrale Feststellung.
Ja, genau. Also das war es auch. Also Kinder sind halt echt so. Die sehen das Ding, die zählen eins und eins zusammen, ob das jetzt geil ist oder nicht. Ja, sei dahingestellt. Aber ich glaube, bei ihr ist es halt wirklich dann so dieses, ja, Mama ist halt auch genervt mit dem Kleinen und die muss sich halt immer kümmern. Was ich auch krass fand, war im Film, wie sie ihre Mutter darstellt mit, dass die irgendwie so dieses, oh ja, mit, also den könnte ich ja heiraten, wo ich mir dachte, geht die Mutter, ja. Ist die Mutter irgendwie gerade auf Männersuche oder warum stellt sie ihre Mutter so dar?
Oder ist das ihr Wunsch, dass die Mutter auf Männersuche geht, weil sie wieder eine männliche Erziehungsperson haben möchte?
Ja, aber so welche, wie sie ihr vorschlägt?
Naja, weiß ich nicht.
Das wirkte auf mich so, als wenn sie denkt, dass ihre Mutter irgendwie statt in der Werkstatt irgendwie welche Männergeschichten am Laufen hätte.
Ja, wer weiß. Und vielleicht engagiert sie sich auch im Haushalt nur so, weil sie Angst hat, von der Mutter verkauft zu werden, wenn sie es nicht tut.
Und währenddessen lässt sich die Mutter Schneeketten aufziehen.
So nennt man das, Leute. Ja. Und der kleine Bruder muss zugucken. Ja, auf jeden Fall, wie man es dreht und wendet. Die Mutter kommt hier einfach nicht gut weg. Oder Lisa hält einfach besonders wenig von ihrer Mutter. Man weiß es nicht. Ja, die Mutter, oder zumindest Mrs. Hubbard, also die Fantasieentsprechung der Mutter, hat außerdem noch einen weirden Kink. Alle ihre Kinder sind nach Figuren aus Kinderreimen benannt und auch so gekleidet. Da haben wir zum Beispiel Jack und Jill, Little Jack Horner. Dann findet sich das auch bei den anderen Charakteren wieder. Ne? Jack B. Nimble zum Beispiel ist auch eine Kinderreimfigur. Ein Jack in the Box steht noch herum. Es ist sehr Jack-lastig. Und unter den Kindern haben wir dann noch Little Boy Blue beispielsweise. Es rennen in der Stadt Mother Goose herum. Humpty Dumpty sitzt auf einer Mauer. Es sind zig Referenzen hier drinne. Ich muss sagen, ich konnte als Kind mit keiner einzigen davon etwas anfangen. Und auch heute ist mir eigentlich nur Humpty Dumpty ein Begriff. Und Little Boy Blue habe ich schon mal gehört. Ansonsten ist mir das alles komplett fremd. Geht's euch da irgendwie anders?
Ja.
Okay.
Ja, mir geht's da so ein bisschen anders. Es hat halt mit, sobald sie in diese komische Traumwelt abdriftet, da hast du halt Jack B. Nimble, das ist ein Kinderreimlied. Mary Contrary ist ein Kinderreimlied.
Stimmt.
Georgie Porgy, ein Kinderreimlied. Also es ist im Grunde jeder, der da auftaucht. Und da laufen dann halt auch die drei kleinen Schweinchen rum und der Wolf, die Mäuse, die entweder die Blinden oder die aus der Uhr sein können.
Auch das sagt mir nichts.
Ja, es gibt so verschiedene. Es gibt so drei blinde Mäuse, die irgendwas suchen. Es gibt eine Maus, die Uhr raufläuft und wieder runter, wo die Uhrzeit immer mit gesungen wird und so. Also es gab da schon einige. Und Jack und Jill, da fand ich auch interessant, dass Jack halt auch verletzt ist, weil er derjenige ist, der im Kinderreim halt fällt und sich ein Bein bricht.
Das wird in der Langfassung noch mal ein bisschen expliziter am Ende aufgegriffen. Aber ja, der läuft da schon lediert herum.
Ja, das sind halt diese ganzen Kinderreime. Also im Grunde ist jeder, der da auftaucht, irgendwie gefühlt in irgendeinem Kinderreim oder in einem Märchen drinne gewesen.
Ja, es ist alles wirklich aus der Märchenreimkiste gegriffen.
Aber kanntest du das? Das kommt mir extrem USA-zentrisch vor. Also ich kannte als Kind nichts davon.
Das sind alles die englischen Lieder.
Also ein paar davon kannte ich, aber auch absolut nicht alle. Also ein paar hätte ich auch als Kind gekannt, aber das war's dann auch.
Ja, also ich habe direkt einen Ohrwurm gehabt von Mary Contrary.
Kannte ich auch nicht. Weiß jetzt auch nur, dass sie irgendwas mit dem Garten macht oder so.
Mhm.
Ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn man so doch mehrere Jahre ältere Geschwister hat, die dann auch so einen Kram in der Schule haben und das dann mit nach Hause bringen.
Bringen die nicht immer nur die sauigen, umgetexteten Reime mit? Also wenn ich höre, was die Schulkinder beim Martinszug aus dem St. Martinslied gemacht haben, holla die Waldfee, Grundschule kickt.
Ja gut, ich rede jetzt nicht von Grundschule. Also meine Schwester war zu dem Zeitpunkt Oberstufe. Und ich glaube, hätte sie mir irgendwas Versautes beigebracht, da hätte es Schläge gegeben.
Brühe und Schläge.
Nee, die Brühe hätte ich auch bekommen.
Ich dachte, die Schläge auch. Ja, Schläge, nicht zu essen, Männergeschichten, also die Mrs. Hubbard ist schon eine Dolle und wir bekommen auch noch andere Schattenseiten von Spielzeugland jetzt zu Gesicht. Zum Beispiel die Verkehrsregeln. Minderjährige dürfen Auto fahren. Und es gibt keine Führerscheine, beziehungsweise, naja, sowas ähnliches. Es gibt glasierte Kekse, das ist dann die Fahrerlaubnis. Die wird aber auch ohne jegliche Prüfung oder so ausgestellt. Die kann man sich einfach nehmen anscheinend. Das ist absolut fürchterlich. Ich würde mich da nicht mehr vor die Tür trauen, wenn ich da wohnen würde. Und auch das Justizsystem scheint völlig kaputt zu sein. Der Richter, Justice Grimm, ein Name wie ein Dark Souls-Boss, wird von Barnaby in die Keksfabrik bestellt, wo übrigens nicht jede Person so aussieht, als dürfte sie schon einer Lohnarbeit nachgehen, aber das nur nebenbei. Und Barnaby präsentiert dem Richter, dass das Lager leer ist. Und da Jack für die Verwahrung der Kekse zuständig ist, wird er nun wegen Diebstahls verhaftet und ohne Prozess ins Gefängnis gesteckt. So wie es da also zugeht in diesem nach außen hin so fröhlichen Spielzeugland, ist es nicht verwunderlich, dass auch Lisa umgehend kriminell wird. Zusammen mit Georgie hilft sie Jack, aus dem Gefängnis wieder auszubrechen und sperrt den eigentlich relativ freundlich erscheinenden Richter in der Zelle ein. Und wir werden in dieser Fassung auch nicht erfahren, wie er da wieder rausgekommen ist. Falls er wieder rauskommt und nicht verhungert, wer weiß. Ja, unsere Helden suchen nun Hilfe bei einer Figur, die vorhin schon angesprochen wurde, die jetzt aber das erste Mal auftritt, beim Chef der örtlichen Spielzeugfabrik, beim Spielzeugmeister. Der zeigt ihnen erstmal seine Werkstatt, unter anderem ein paar Schränke mit lebensgroßen Holzsoldaten drinne. Aber er bedauert, dass da kein wirklicher Bedarf mehr besteht nach diesen Dingern, denn der Geschmack der Kinder hat sich geändert, die stehen nicht mehr auf solche Spielzeuge. Es ist laut dem Spielzeugmeister einfach nur entsetzlich, dass die Kinder keinen Krieg mehr spielen wollen, sondern, wir schreiben das Jahr 1986, wahrscheinlich spielen sie jetzt Videospiele. Furchtbar ist das, findet er, und Lisa bestätigt das mit einem widerwärtig altklugen Nicken. Die vier erzählen dem Spielzeugmeister von Barnabys finsteren Plänen, aber dieser glaubt, dass jeder einen guten Kern hat. Er präsentiert den Protagonisten eine Flasche, in der er das konzentrierte Böse sammelt und aufbewahrt und vielleicht in Form von Jägermeister in die reale Welt bringt, aber das ist nur Spekulation. Und sein Plan ist es jetzt, Barnaby auch das Böse abzuzapfen. Wie auch immer er das machen will. Wo auch immer das Böse dann rauskommt, es bleibt ungeklärt. Anschließend durchsuchen Jack und Georgie die Keksfabrik nach Hinweisen, aber erstgenannter wird durch eine Falltür in Barnabys Höhle befördert. Dort wird er Zeuge davon, dass Barnaby eine Armee an merkwürdigen Trollwesen erschaffen hat und Barnaby teilt seinem Gefangenen singenderweise mit, dass er jetzt plant, die Kontrolle über Spielzeugland zu übernehmen. Nachdem Jack verschwunden ist und Mary beim folgenden Durchsuchen der Bowlingkugel ebenfalls in diesem Kerker landet, fordern Lisa und Georgie erneut die Hilfe vom Spielzeugmeister ein. Sie weisen darauf hin, dass ganz offensichtlich böse Komplotte hier vonstatten gehen und dass bereits mehrere Menschen verschwunden sind und dass es vielleicht so langsam an der Zeit wäre, sich eher darum als um Spielzeuge zu kümmern. Aber der Spielzeugmeister weigert sich. Und er bekräftigt nochmal seinen Glauben an das Gute im Menschen. Er will nicht gegen Barnaby vorgehen, denn tief drinnen könnte er ja noch gut sein. Barnaby stürmt zur Tür herein, um sofort das Gegenteil zu beweisen. Er fesselt alle Anwesenden, klaut die Flasche des Bösen und zieht von dannen. Georgie und Lisa befreien sich und über kleinere Umwege landen sie mehr oder weniger freiwillig dann ebenfalls im Kerker zusammen mit den anderen beiden. Dort in seiner Höhle lässt Barnaby nun das Böse aus der geklauten Flasche entfleuchen, woraufhin die Gefangenen sich langsam in hirnlose Trolle verwandeln. Es handelt sich offenbar also wirklich um Jägermeister. Nur Lisa ist immun und sie kehrt den Effekt bei den anderen um, indem sie mit ihnen zusammen wieder den Cincinnati-Song singt. Und ich spare mir an dieser Stelle den Hinweis darauf, dass das vollkommen sinnlos ist, denn woher sollen die Lyrics kennen? Es ergibt keinen Sinn. Stattdessen weise ich auf die Gefahr einer Überdosis an Cringe hin, die man in dieser Sequenz potenziell erleiden könnte. Habt ihr das Ganze, insbesondere jetzt die Szene im Kerker, ohne schwere Schäden überstanden? Oder fühlt ihr euch seitdem auch wie ein hirnloser Troll?
überstanden, aber ich habe mir auch in dem Moment gedacht, so, als wenn die den Text kennen würden. Ich habe das Lied schon einmal gehört und kann den Text nicht. Die kennen das Lied nicht, die kennen Cincinnati nicht. Wie sollen die da mitsingen? Oder auch noch so halb benebelt von so einem grünen Dunst.
Ja.
Ja, das war der, also wenn da einem nicht klar ist, dass Jack nur mal Jack ist und Mary Mary, dann weiß ich auch nicht.
Und das ist ja nicht mal so wie in Superheldenfilmen, dass die irgendwie großartig plötzlich eine Brille tragen oder sowas. Nein, sie sehen einfach genauso aus. Also ergibt überhaupt keinen Sinn.
Aber sie tragen andere Klamotten und heißen anders.
Ja, und?
Ja, aber es scheint ja nicht so deutlich zu sein. Also man hätte ja erwarten können, dass Lisa irgendwann sagt, hey du siehst exakt aus wie meine Schwester. Also warum sagt sie ja nichts dazu?
Ja, aber was ich an dem Punkt auch sehr interessant fand, war halt das mit dem Führerschein. Also grundsätzlich Führerschein, ja okay, du musst an die Pedale kommen. Das ist halt so diese Autoscooter-Logik, ne? Wenn du an die Pedale kommst, darfst du selber fahren. Ja. Aber dann sitzt sie da drin in diesem Auto und hat quasi die Knie an der Brust.
Ja.
Wait a second.
Und dann sagt
ja, sie kommt gerade so ran.
Ja, das stimmt.
Aber auch hier, es ergibt nur Sinn, wenn das irgendwie ein Fiebertraum ist. Ansonsten, was zur Hölle außerhalb einer Kinderwelt ist das sowas von cringe und schlimm.
Ja, das ist ein Fiebertraum. Deswegen kennen die auch alle den Text. Und ich glaube, das habt ihr noch nie so einen abgedrehten Traum gehabt, bei dem ihr ganz genau wusstet, welcher Charakter was ist?
Ja, doch.
Ja, natürlich. Ich habe noch mal von meiner Tochter erzählt.
Ja.
Die ich nicht kannte, aber genau wusste, dass es meine Tochter ist.
Ja, und so ist es halt auch in dem Traum. Die haben zwar die Gesichter, aber sie weiß ja ganz genau, dass es halt Jack B. Nimble.
Ja, für einen Traum ist das wieder zu normal, die ganze Umgebung. Ich meine, ein Traum hast du ja nicht so eine persistente Stadt sozusagen. Der ändert sich ja am laufenden Band alles. Dafür ist es nicht psychedelisch genug.
Es muss auch immer noch im Film umsetzbar sein, mit einem geringen Budget.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich wirklich das Problem einfach. Ja, bei dieser Szene mit dem grünen Dampf, wo sie dann singen, da fand ich allerdings den Darsteller von Georgie ganz toll. Da musste ich wirklich laut auflachen, weil der einfach komplett übertreibt, wie er da kurzzeitig ein Troll ist. Das fand ich amüsant. Naja, aber sie werden ja geheilt. Die Gefangenen verarschen Barnaby dann und so bekommen sie die Gelegenheit zur Flucht. Und es kommt zu einer motorisierten Verfolgungsjagd in eben jenen angesprochenen Autos. Und die ist an Spektakularität kaum zu unterbieten. Aber immerhin dauert sie dreimal so lange wie die komplette vorherige Verhaftungs- und Gefängnisausbruchssequenz. Das ist super. Nachdem das durch einen Unfall von Barnaby sein Ende findet, werden die Helden zum dritten Mal beim Spielzeugmeister vorstellig, weil sie ihn wahrscheinlich die ersten beiden Male nicht richtig verstanden haben oder so. Aber überraschenderweise ist der jetzt grundsätzlich bereit, von seiner Appeasement-Politik abzuweichen. Aber er sieht sich als machtlos an, denn er hat nur Spielzeuge zur Verfügung. Und Spielzeuge können die Menschen vor nichts beschützen, solange sich in diesen vier Wänden, also in seiner Werkstatt, eine Person befindet, die nicht an sie glaubt. Und damit ist natürlich Lisa gemeint. Sie sei nie richtig Kind gewesen. Das Leben habe dafür gesorgt, dass sie zu schnell aufwuchs. Lisa soll nun nicht etwa die Werkstatt verlassen, denn streng genommen müsste das eigentlich reichen, denn sie ist da halt der Störfaktor und wenn sie mal kurz vor die Tür geht, dann sollte das alles seine geregelten Bahnen laufen können. Aber nein, sie muss an Spielzeugland glauben. Wo ich mich frage, was soll sie denn machen? Also sie hat von Anfang an akzeptiert, wo sie hier ist. Sie hat das zu keiner Sekunde hinterfragt. Auch das ist wieder merkwürdig. Und als wäre das nicht alles schlimm genug, fängt der Spielzeugmeister jetzt auch noch an zu singen. Und ja, ich glaube, Karate liegt ihm eher als Gesang. Es hat aber Erfolg. Denn nach seinem Lied ist Lisa geheilt und akzeptiert jetzt, dass sie ein Kind ist und mag wieder Spielzeug. Wie glaubwürdig fandet ihr das, naja, Lisas Zustand, sag ich mal, und den anschließenden Wandel, dass jetzt alles wieder gut ist? Habt ihr ihr das abgekauft, sowohl, dass sie irgendwie nie Kind war und schon so erwachsen?
Ja, 12 von 10 natürlich, ne?
Ja, und dann vor allem, dass sie nach dem Lied sofort wieder das fröhlichste Kind ist.
Ja, vor allen Dingen, weil sie nach dem Lied sagt sie dann, weil sie ja jetzt gemerkt hat, dass sie Kind ist und jetzt kindlich ist. Ja, stimmt. Ich bin einfach nie Kind gewesen. Ich bin zu schnell erwachsen geworden, sagt jedes Kind.
Sie wiederholt vor allem exakt die Worte, die ihr Spielzeugmeister vorher gesagt hat. Da merkt man schon, dass sie das nicht ernst meint.
Und nicht verstanden hat, worum es geht.
Das ergibt auch wieder nur in so einer Kinderwelt überhaupt ansatzweise Sinn, dieses, ja, ich bin jetzt plötzlich gut, weil ich sage, dass ich gut bin und ich will mich bessern. Und dann bin ich ja auch ein Guter und niemand kann mir was.
Und wie lange muss ich jetzt gut sein?
Ja, genau. Wie lange muss ich brav sein, damit ich Geschenke bekomme und keine Kohle?
Reicht das jetzt schon? Aber ich war heute schon den ganzen Tag ein liebes Kind. Ja.
Ja, aber auch, dass sie so schnell aufgewachsen ist. Was will einem der Film denn hier erzählen? Weil sie im Haushalt helfen muss, kann sie mit 11 Jahren nicht mehr Kind sein und ist zu schnell aufgewachsen. Also zu schnell aufgewachsen, sowas stelle ich mir vor, kann man über ein Kind sagen, das irgendwie im Kriegsgebiet groß wird oder so. Aber sie wohnt da in ihrem Haus mit ihrer liebenden Familie. Wie übertrieben ist denn das?
Ja, das ist wieder dieses Leid ist nicht vergleichbar Ding.
Warum denn überhaupt Leid? Sie macht am Anfang auch nicht den Eindruck, als hätte sie ein großes Problem damit, irgendwie mal zu kochen oder so. Das sieht eher aus, als ob ihr Spaß macht.
Das ist ja das Problem. Die freut sich mehr über einen Mixer als über Spielzeug und dabei ist sie erst 11.
Ja, aber ist das schlimm?
Also ich finde das jetzt persönlich nicht schlimm, aber andererseits ist es teilweise auch traurig, wenn du halt nie Kind sein konntest. Aber da ist dann auch wieder, sollten die Eltern halt gucken, dass irgendwo eine Lücke ist, dass man sagt so, hier jetzt geh mal spielen, mach mal irgendwas Witziges oder so, oder halt mit denen zusammen das macht.
Aber wenn du als Kind Bock hast zu kochen, sollen dann die Eltern kommen und sagen, nee, hör jetzt auf, das zu machen, was dir Spaß macht, geh gefälligst mit deinem Spielzeug spielen?
Nö. Aber es geht ja nicht darum, dass sie genau jetzt kochen muss oder möchte, sondern dass sie den Haushalt schmeißt, im Fernsehen maximal den Wetterbericht und Nachrichten guckt, keine Kindersachen guckt, nicht spielt oder sonst irgendwas und ja. Und ihr Ordnungsfimmel, ganz ehrlich, die hat die Schuhe nicht mal richtig rum hingestellt, das hat mich schon aufgeregt.
Ja, es ergibt halt wirklich nur Sinn in dieser Welt von einem Kind, was glaubt, irgendwie potenziell erwachsen zu sein, es dann aber eigentlich nicht wirklich ist und oh, die schlimme Hausarbeit, aber das vielleicht sogar noch willentlich hinnimmt. Und außer Kinder in Kriegsgebieten, muss ich sagen, so krass kannst du eigentlich nicht in der Familie sein und eingebunden sein, dass du so harte Traumata davon trägst. Also da musst du dich wirklich schon irgendwie, ja, 24/7 um deine kleineren Geschwister kümmern müssen. Ansonsten wird dir das Brot verwehrt. Und ich glaube, sowas gibt es auch wieder nur in der Imagination.
Oder in noch viel früher.
Ja, definitiv. Da konnten wir auch noch unsere Kinder verkaufen.
Ja.
Merkwürdig finde ich auch, dass Lisa ja quasi hier Schuld mehr oder weniger gegeben wird. Oder naja, dass diese Änderung aus sich herauskommen muss, wird ihr vermittelt. Wenn sie wirklich so zu der Hausarbeit gezwungen wird, wie ihr schon sagtet, ne, dann sollte man sich vielleicht eher um die Mutter mal kümmern und mal hinterfragen, ob das so okay ist. Also es passt einfach alles nicht zusammen, finde ich. Meine Theorie ist ja, dass dieser ganze Film eine Art Intervention für Drew Barrymore darstellt. Dass diese Worte eigentlich an sie gerichtet sind. Auf die trifft das schon eher zu. Sie war zu diesem Zeitpunkt 11 Jahre alt. Ich habe eine Erfahrung gebracht. Sie hat zu dieser Zeit schon seit 2 Jahren geraucht, war in Nachtclubs unterwegs. Alkohol war auch schon ein großes Thema. Und ja, 2 Jahre später war es dann auch schon Zeit für die erste Entzugstherapie. Und das finde ich besonders krass, wenn man sich das einfach mal vorstellt, dass das wirklich vielleicht eine Art ist, ihr das subtil beizubringen, dass sie vielleicht mal darauf achten soll, nicht komplett abzudriften.
Ach was, das war nur perfekt gecastet.
Also sie hätte sich wirklich mit dem Abstieg eines Kinderschauspielers Zeit lassen können, das stimmt schon. Normale Kinderschauspieler wären dann wenigstens irgendwie so 16, 17. Wann ist Kevin abgestürzt?
Ja, aber im Gegensatz zu ihm hat sie es ja wieder rausgeschafft.
Ja, Macaulay Culkin auch, der ist ganz gut drauf, schon lange wieder.
Ja, ja. Aber bei dem hast du länger mitbekommen, dass es nicht so gut war.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich war ein bisschen zu jung, um das bei Drew Barrymore zu verfolgen, aber sie hat da wohl wirklich große Probleme gehabt, die komplette Jugend über und kam dann als junge Erwachsene eigentlich erst wieder zurück. Ja, gut. Sie ist jetzt auf jeden Fall wieder gut drauf, immerhin. Barnaby und seine Trolle haben hingegen jetzt die Schnauze voll und sie greifen Spielzeugland an. Aber da Lisa ja zum Glück den Glauben an das Spielzeug und auch an das Militär offensichtlich wiedergefunden hat, erwachen jetzt die Holzsoldaten zum Leben. Und zu den Klängen von March of the Toys, dem zweiten Song aus der Operette, der hier verwendet wird, ziehen sie in die Schlacht. Im Übrigen bin ich mir nicht sicher, ob sich der Film einfach so hart in mein Unterbewusstsein eingestanzt hat, dass ich dieses Stück quasi auswendig kenne, oder ob das auch anderweitig sehr häufig benutzt wird. Denn es kam mir jetzt wieder unfassbar bekannt vor, dieses Stück, während die Soldaten aufmarschieren. Ist wohl einer der bekanntesten Tracks aus der Operette, aber ich könnte ihn jetzt nicht zuordnen. Ne? Aber er klingt für mich wie etwas, was ich schon tausendmal gehört habe. Draußen herrscht nun jedenfalls das pure Chaos. Leute rennen panisch durch die Gegend. Barnabys Truppen nehmen alles auseinander, klauen Leute, machen alles kaputt. Aber die mit Gewehren und Kanonen bewaffneten Soldaten können die Trollarmee schließlich in die Flucht schlagen. Barnaby ist noch nicht ganz geschlagen. Er versucht noch, sich an Lisa zu vergreifen, aber dann kommt Jack ihr zu Hilfe und verprügelt ihn. Der Spielzeugmeister hat nun erkannt, dass Barnaby doch keinen guten Kern hat und verbannt ihn für immer aus dem Spielzeugland in den Wald der Nacht. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. In den dunklen Wald jedenfalls. Barnaby ruft nochmal zum Angriff, aber seine eigenen Trolle schleppen ihn jetzt weg und ja, vermutlich essen sie ihn. Unverzüglich danach kommt es zur lang ersehnten Hochzeit zwischen Jack und Mary. Und alle sind glücklich. Und direkt nach der Hochzeit fährt ein von Holzrentieren gezogener Schlitten vor. Und darin sitzt ein mysteriöser, rot gekleideter Mann. Plötzlich verabschieden sich alle herzlich von Lisa. Warum auch immer. Sie hat nicht angekündigt, dass sie jetzt gehen wird. Es kommt aus dem Nichts, dass sie ihr jetzt alle Lebewohl sagen. Meine Theorie ist, dass sie ihr subtil zu verstehen geben, dass sie unangenehm ist und jetzt doch bitte gehen soll. Aber es gibt ansonsten überhaupt keine Begründung dafür. Aber ja, alle sind traurig, dass Lisa jetzt gehen muss. Niemand sagt warum, aber sie sind komplett fertig. Einem Holzsoldaten fließt sogar eine Träne runter. Und Marys Mutter macht sich währenddessen übrigens an den Richter ran. Das bestätigt ein bisschen den Eindruck, den wir vorhin schon von ihr hatten. Ja, Lisa hat sich von allen verabschiedet, besteigt jetzt den Schlitten und ihr fällt ein, dass sie sich ja auch noch vom Spielzeugmeister verabschieden müsste, der übrigens 10 Sekunden vorher bei der Hochzeit noch auf der Bühne stand, aber jetzt weg ist. Aber der rot gekleidete Mann gibt sich nun als eben jener zu erkennen. Und der Spielzeugmeister ist offenbar der Weihnachtsmann. Was bedeutet, dass er sowohl die Herstellung als auch den Vertrieb von dem Spielzeug komplett unter seiner Kontrolle hat. Er ist also ein richtig guter Kapitalist. Der Schlitten steigt nun hinauf in die Greenscreen-Hölle, beziehungsweise ins Weltall, und Lisa wacht zu Hause auf der Couch liegend auf. Und Lisas Mutter, ihre Schwester und auch Jack und George sind alle da. Sie freuen sich. Sie schauen sich auch ein bisschen beschämt an, als Lisa anfing, vom Spielzeugland zu erzählen. Aber ja, sie gibt noch eine Moral zum Besten. Man müsse jung sein und gut und an etwas glauben. Und zwischen ihren Geschenken neben dem Weihnachtsbaum sieht Lisa einen Holzsoldaten stehen, der ihr dann salutiert. Und der Film ist zu Ende. Ja, was haltet ihr so vom spektakulären Showdown und von der Auflösung, dass wir uns jetzt wieder in der Realität befinden und alle glücklich sind?
Vorab, dieses Lied, dieses Marching-Lied, nein, das kam mir nicht bekannt vor. Ich glaube, es hat sich in dein Hirn eingebrannt.
Es kann sehr gut sein, ja.
Ja, dieser spektakuläre Kampf und die Verfolgungsjagd und alles. Bei der Verfolgungsjagd war das übrigens auch 1:1 Kirmes, Autoscooter. So, wo wir vorher sagten, die Regeln. Und die haben sich ja wirklich gerammt wie auf dem Autoscooter. Und dann diese Wesen, die dann gegen die Armee von Holzsoldaten kämpfen musste, die dann auf einmal mit ihren Kanonen da aufgetaucht sind. Ja, spektakulär, eventuell, für mich etwas unterwältigend.
Was? Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das als Kind echt gruselig fand. Also als Kind, wir reden hier über 5 bis 6 Jahre, ne? Aber ich fand das gruselig, insbesondere als sie angefangen haben, die Leute da wegzuschleppen.
Ja, ich glaube, als Kind sind die Viecher auch echt gruselig. Weil die sind jetzt nicht gerade ansehnlich. Das sind eher so Ungetümer. Die machen einen schrecklichen Lärm.
Ja.
Und ich glaube, so dieses verschleppt werden und machtlos sein ist als Kind sowieso echt ein Horror.
Und sie machen vor der Polizei nicht Halt. Die werden auch weggeschleppt. Und da hast du als Kind vielleicht nochmal einen besonderen Eindruck, wenn du jetzt merkst, selbst die Polizei kann mich nicht beschützen.
Hm. Da muss schon die Armee kommen.
Aber die Monster waren wirklich gruselig. Also die hätte ich wahrscheinlich auch damals als Kind sehr schlimm empfunden. Insbesondere dieses riesige Augenmonster mit dem Schnabel.
Hm.
Was der böse Zauberer da unten irgendwie hat. Ich weiß nicht.
Das ist auch gleichzeitig das schlimmste Plot-Device überhaupt, weil der hier Barnaby ist ja einfach allwissend dadurch, weil er sich in dem Auge dieses Rabentrollmonsters anscheinend überall reinhacken kann, in die Überwachungskameras des Spielzeuglandes oder so. Er sieht jedenfalls alles. Es ist so ein Quatsch und so billig, ihn auf so eine Weise allwissend zu machen.
Aber hey, das haben sie wenigstens nicht aus einem Märchen geklaut. Das war eher so ein bisschen von nordische Mythologie, so die Raben von Odin.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Wow, ich habe mal was gesagt, wo du mir zustimmst. Ich werde mir den Kalendertag markieren.
Das ist mir nicht aufgefallen, aber da ist ja echt was dran. Ja, das kann sich der Film nicht selber ausgedacht haben. Das ist bestimmt aus der Operette irgendwie.
Aber bei Trollok fand ich auch irgendwie voll eklig, dass sie ihm einfach das Auge übermalt haben.
Ja, ich bin mir sicher, da habe ich mir als Kind auch ausgemalt, wie das wohl ist, wenn einer einem die Augen vollmalt. Aber davon wurde ich nicht traumatisiert. Von den komischen Baummonstern, ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Aber von denen jedenfalls schon eher.
Es sind Ents.
Böse.
Oder Treants.
Eigentlich sind Zombies. Sie funktionieren halt genauso wie Zombies. Vielleicht ist durch diesen Film meine Neigung zu Zombie-Filmen dann später entstanden.
Aber diese Zombies essen Kuchen.
Ja.
Cake.
Ja, das Ende, da wird dann ja auch die Moral nochmal auf den Punkt gebracht. Ich habe mir jetzt notiert als Moral aus diesem Film, es ist falsch, als Kind Verantwortung zu übernehmen oder sich um seine Familie zu sorgen. Es zählt nur Spielzeug. Würdet ihr im Großen und Ganzen zustimmen?
Also selbst aus Kindersicht würde ich da sagen, dass die Moral eher ist, du darfst auch Kind sein, weil ich sehe da halt wirklich genau dieses Kindesalter, wo es halt so die ersten Hausarbeiten gibt, wo man dann eventuell wirklich denkt, ich lebe hier in einer schrecklichen Familie, meine böse Mutter ist nicht mal meine Stiefmutter, die mich hier haushaltstechnisch quält und ich muss kochen und ach, ich habe so ein schlimmes Leben, aber dadurch bin ich gewachsen und so, so erwachsen geworden und ich gebe mich nicht mehr mit Spielzeug ab. Ich brauche meine Puppe nicht mehr. Mama, schmeiß die weg. Also in diesem Alter sehe ich diese Moral als okay, was ich als aufmerksames Kind oder als Erwachsener daraus mitnehmen würde, wären so Sachen, die mir aufgefallen sind während des Films, nämlich Lügen ist für Erwachsene okay, für Kinder nicht. Denn am Anfang des Films hieß es von der großen Schwester, ja, aber bitte schmück nicht den Baum, wir machen das nachher alle gemeinsam. Sie wacht zu Hause auf, der Baum ist geschmückt, sie ist nicht Teil der Familie.
Das war, bevor sie fast gestorben wäre. Vielleicht hat das die Pläne ein ganz kleines bisschen geändert.
Ja, da kommen wir nämlich zu dem zweiten, nämlich, wenn dein Kind einen potenziell sehr gefährlichen Autounfall hat und dem Kopf irgendwo gegenknallt, fährst du mit ihm nicht ins Krankenhaus, du bringst es nach Hause und hoffst, dass es gesund wird.
Die hat ja nicht mal eine Beule.
Also nach ihrem Fiebertraum, ganz ehrlich, da muss keine Beule sein. Ich würde da vielleicht zum Arzt gehen. Das ist eine Gehirnerschütterung oder sowas.
Wäre ich auch. Aber die hat keine Blessuren, kennt gar nichts. Ja, vielleicht hat sie auch gesprochen im Schlaf und man dachte so, ja, okay, die ist halt jetzt ein bisschen lala, aber.
Oder gesungen.
Ja, genau, von Cincinnati.
Mit der Stimme einer 30-Jährigen.
Oder vielleicht sind die Eltern einfach nur verantwortungslose Bastarde.
Vielleicht ist die Mutter noch gar nicht so lange da.
Stimmt. Die großen Schwestern, die ja eh auch lügen dürfen, wie gesagt.
Ja, wahrscheinlich sind die Jungs und die Schwester hin, haben die eingepackt und nach Hause gebracht, weil ja, was sollen wir denn machen? Abgesehen davon ist Schneesturm, die kommen nirgendwo hin. Und die Mutter ist selbst noch gar nicht lang vor Ort. Die wäre vielleicht mit der kurzen ins Krankenhaus gefahren, wenn möglich, oder hätte einen Arzt gerufen. Weil ich glaube, die kommen da auf dem Land in Cincinnati bei einem Schneesturm, der gerade ganz, ganz böse ist, auch nirgendwo hin, wo ein Arzt ist.
Cincinnati ist eine große Stadt. Also ich glaube, es wäre möglich gewesen, wenn sie wirklich gewollt hätten.
Ja. Oh, man darf natürlich nicht vergessen, wir sind in Amerika, ne? Und die Familie ist ja offensichtlich eventuell nicht ganz gut betucht. Vielleicht konnten sie sich einfach keinen Arzt leisten.
Ich habe eine andere Theorie.
Ja.
Ich glaube, Lisa liegt im Koma.
Auch am Ende noch?
Ja, gerade am Ende. Das ist auch Fantasie, ganz am Ende. Das gehört noch zum Fiebertraum. Das ist eine andere Ebene des Fiebertraums. Denn in der Realität wäre sie halt wirklich eher im Krankenhaus. Und sie wäre nicht unverletzt. Sie ist volle Sau gegen einen Baum geknallt. Auf einem Schlitten. Ich glaube, sie hat schon ordentlich Speed drauf gehabt.
Mhm.
Und es ergibt halt keinen Sinn, dass dieser Holzsoldat sich am Ende bewegt.
Das sind ihre Wahnvorstellungen durch die Gehirnerschütterung.
Ja. Aber dass sie keine Blessuren hat, ist wirklich ein Argument. Das kann man nicht einfach außer Acht lassen. So eine gebrochene Nase oder irgendwelche Schürfwunden, das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten müsste.
Naja, sie ist ja mit dem Hinterkopf gegen den Baum geprallt. Stimmt. Also theoretisch, wir sehen ja ihren Hinterkopf erstmal nicht. Und tatsächlich, du kannst da hinten auch relativ gut was drauf bekommen und hast keine sichtlichen offenen Verletzungen. Aber das wirkt sich trotzdem aus. Also so ein Aufprall ist nicht ohne. Deshalb bleibt auch bei jedem Autounfall im Prinzip, wenn du auch nur ein bisschen sowas hast, da bleibst du erstmal unter Beobachtung.
Ja, das Schlimme sind ja sowieso die inneren Verletzungen, die du erstmal die ersten paar Stunden überhaupt nicht bemerkst und auf einmal klappt der Mensch zusammen.
Also wir gehen davon aus, falls sie am Ende nicht im Koma liegt, sondern das tatsächlich die Realität ist, wird sie voraussichtlich irgendwann in den nächsten Stunden nach dem Ende des Films sterben, ja?
Ja.
Okay.
Abgesehen davon, wenn ich jetzt so überlege, ne? Ich bin wegen einer Kopfverletzung mit meinem Kind im Krankenhaus gewesen und die erste Frage war, ob das Kind irgendwann nach dem Sturz bzw. bei dem Schlag auf den Kopf das Bewusstsein verloren hat. Weil das wären Anzeichen für Gehirnerschütterung, Kopf-Hirnverletzung. Also ich würde sagen, die hat da wirklich was abgekriegt. Sie war bewusstlos.
Ja, und dann ist es doch auch unwahrscheinlich, dass sie unmittelbar nach dem Aufwachen wieder klar sprechen kann und so.
Doch, das kannst du.
Echt?
Deine Erinnerung von den paar Sekunden, bevor du, also von den letzten Minuten vor dem Unfall sind dann weg.
Hm.
Im Regelfall.
Also es ist nicht wie ein Schlaganfall.
Nee, und wie gesagt, bei dieser inneren Verletzung kann es sein, dass du vollkommen normal bist, wirkst ein bisschen unter Schock und irgendwann kippst du um und bist tot.
Hat man nicht mal Kopfschmerzen? Also sie muss doch wenigstens Kopfschmerzen haben. Sie muss doch irgendwo, sie kann doch nicht sofort wieder topfit sein.
Nee, das ist wirklich, es gibt sowas. Da gibt es halt, dann ist dein Hirn im Inneren verletzt und du merkst es nicht. Deswegen musst du ja ins Krankenhaus und gecheckt werden, weil du es anders halt nicht feststellen kannst. Außer, dass du halt auf einmal stirbst. Und aber dann ist es halt ein bisschen spät.
Ja.
Das ist es ja gerade. Also diese Kopfschmerzen, das ist ja auch nicht dein Hirn an sich, das sind die außenliegenden Nerven. Du hast da oben gar keine Nerven.
Hm. Du hast keine schmerzempfindlichen Nerven.
Genau.
Dann halt äußere Kopfschmerzen. Wenn ich meinen Kopf gegen einen Baum schlag mit voller Wucht, da bleibt doch was zurück.
Ja, aber das muss ja dann erstmal quasi sich entwickeln. Also gerade wenn wir jetzt von inneren Verletzungen dort sprechen.
Ja, deswegen spreche ich ja von äußeren.
Ja gut, wahrscheinlich wird sie eine Beule da spüren.
Sie macht nicht den Eindruck, als würde sie eine Beule spüren. Aber ich weiß es halt nicht. Vielleicht sollte man es nicht zu viel hinterfragen, aber ich glaube an meine Theorie.
Also grundsätzlich sollte man den Film, glaube ich, sehr wenig hinterfragen, außer in Hinsicht auf, sind diese Märchensachen, die man da jetzt hat, diese Rollenklischees und so weiter, kann man die heute noch bringen? Oder lässt man es doch lieber? Also es ist nicht so schlimm wie ein Rotkäppchen, wo halt irgendwie der böse Wolf immer kommt und dich frisst. Aber es geht schon sehr hart in die Richtung von diesen alten Märchen.
Ja, Mary zeigt jetzt nicht irgendwie selber so großartig Initiative oder so. Die ist eigentlich, muss eigentlich ja sich ihrer Umgebung hingeben, im Guten wie im Schlechten, und dann gerettet werden und so. Das ist schon mal so ein Punkt, den wird man vielleicht nicht mehr unbedingt machen.
Sie lässt sich so einfach vernaschen.
Ja.
Oh, ein Gag, in Anführungszeichen, ist mir tatsächlich hängen geblieben. Nämlich bei dieser Gefängnisausbruchsszene, wo hier der Hofnarr vom Prinzen quasi da, wo die sprechen. Und das heißt so, ja, ich könnte ein Held sein. Und der Prinz sagt, du könntest drei sein. Und auf sein Gewicht anspielt.
Beim Retter direkt erstmal mit Fatshaming einen reingedrückt. Das gibt's des Öfteren in dem Film. Der muss einiges aushalten, der Typ. Mhm. Der Georgie.
Das ist auch so eine Moral, die ich da sehe. Also Fatshaming ist auch okay. Wenn es unter Prinzen und großen Schwestern ist.
Ein anderer Teil der Moral ist noch der Satz, der bei mir ein bisschen hängen geblieben ist. We must believe, ohne weitere Einschränkung. Nicht irgendwie, wir müssen an Spielzeug glauben oder daran, dass wir Freude im Leben haben sollen. Nein, we must believe. Und da schlägt natürlich mein religionskritisches Radar sofort aus. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob nicht eigentlich der Spielzeugmeister Gott ist. Denn das wird zum einen subtil dadurch angedeutet, dass hier tatsächlich das Theodizee-Problem aufgeworfen wird. Relativ am Anfang. Da wird nämlich gefragt, wenn der Spielzeugmeister so gut ist und offenbar auch ziemlich mächtig, warum macht er dann eigentlich nichts gegen Barnabys Pläne? Das ist eine Frage, die sich viele Leute schon gestellt haben. Jetzt nicht unbedingt in Bezug auf den Spielzeugmeister. Und der andere Punkt, es gibt keine Gewaltenteilung in Spielzeugland. Haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Ne? Meines Erachtens konzentriert sich die weltliche Macht auf Justice Grimm, auf den Richter. Der hat die Judikative offensichtlich in der Hand, er hat auch die Kontrolle über die Exekutive. Bei der Legislative ist das so eine Sache. Ich habe die Vermutung, dass er da auch die führende Kraft ist. Irgendwie konnten wir das ja vorhin auch nicht klären. Jedenfalls ist er meines Erachtens der Diktator, könnte man sagen. Und der Einzige, der hier über der weltlichen Macht zu stehen scheint, ist der Spielzeugmeister. Und wer steht über der weltlichen Macht, wenn nicht Gott?
Der Weihnachtsmann.
Diplomaten.
Ich habe Diplomaten-Söhne.
Ja. Ja gut, dadurch, dass er zwischen den verschiedenen Welten reisen kann, ist er auch irgendwie so eine Art Diplomat. Aber ist der Weihnachtsmann nicht auch sowas wie Gott? Für die Kinder zumindest?
Naja, gesetzt dem Fall, er macht sein ganzes Spielzeug selbst. Er muss keine Materialien kaufen, um die herzustellen. Er hat keine Kosten und nimmt auch nichts ein und schafft es immer pünktlich an Weihnachten innerhalb von, ich weiß nicht, sagen wir mal, wir geben ihm ganze 12 Stunden, um die Geschenke zu verteilen. Und das schafft er jedes Mal durch den Kamin, sogar in Häusern, wo kein Kamin ist. Er muss Gott sein, um das zu schaffen.
Ganz ehrlich, er ist Mr. Miyagi. Er ist Gott.
Ja, an der Stelle würde ich dir gerne recht geben.
Er kann die frechen Kinder verprügeln, aber sonst.
Mr. Miyagi ist gar nicht der fiese Klopper, der sich da prügelt im Film.
Nö, das nicht, aber er könnte es, wahrscheinlich. Er wird doch, also ich kenne den Film wie gesagt nicht, aber er wird doch die Skills haben.
Er würde es nicht tun.
Er würde sich eher verprügeln lassen.
Ja, das Ding ist, Mr. Miyagi bringt den Kindern bei, wie sie die anderen Kinder verprügeln können.
Ja gut, ist auch ein bisschen fragwürdig, aber okay.
Nein, du darfst nur böse Kinder verprügeln und
mit Ehre.
Ja, stimmt, Ehre auch immer. Hm.
Also kein Sand werfen und so.
Ja, gut. Ja, jedenfalls dieser Satz, we must believe. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das gemeint sein soll. Würdet ihr das als religiösen Bezug sehen oder eher als in der Wahnvorstellung dahingesagten Quatsch?
Ich glaube eher Letzteres gepaart mit, ja, jetzt braucht der Film noch schnell eine Message, die wir jetzt ganz klar hier hinsetzen, einmal in Halbklartext, damit wir schlau wirken. Ich habe da eher nur dieses rausgehört von wegen, ja, wir müssen halt im Geiste noch Kinder bleiben, damit wir halt jung bleiben und so.
Na, sie sagt, wir müssen jung sein, was ich auch schon als diskriminierend ansehe.
Ach, meine Oma hat auch immer gesagt, sterb einfach früh, dann bist du immer jung.
Das war damals halt noch so. Ich finde auch allgemein, dass diese Diskrepanz, wenn man sie aus heutiger Sicht sieht, dieses Kind will erwachsen sein. Also eigentlich will es das nicht, aber es muss es oder hat das Gefühl, dass es das sein muss. Und wir sind ja jetzt eher so im Grundtenor, also so wirklich erwachsen, keine Ahnung. Also ja, ich arbeite, aber ich spiele trotzdem Computerspiele und mache Blödsinn.
Ja, weil du keine Verantwortung hast. Das sieht Georgia bestimmt ganz anders.
Ich muss auch sagen, ne, also bis zu den Kindern hätte ich gesagt, nein, kein bisschen erwachsen. Seit ich die Kinder habe, erwische ich mich jedes Mal wieder zwischendurch bei dem Gedanken, oh mein Gott, ich bin tatsächlich irgendwo erwachsen geworden. Wegen der Kinder bin ich gezwungen, erwachsen zu sein. Man erwischt sich so hin und wieder dabei.
Das Leben hat dich dazu gezwungen, zu schnell erwachsen zu werden, offensichtlich.
Ich will doch eigentlich noch Kind sein. Ich würde
das nicht erwachsen nennen. Ich würde sagen, du bist vernünftig bei einigen Sachen dann eher.
Ja, aber was ist denn Erwachsensein? Ist Erwachsensein langweilig sein, keine Hobbys mehr zu haben? Ich sehe nicht, dass ich erwachsen bin, wenn ich jetzt anfange, Rollkragenpullis zu tragen und, keine Ahnung, nur noch im Kostüm vor die Tür zu gehen, weil das vielleicht Generation XY das so haben möchte und das schick finden. Ich muss mich nicht jetzt anziehen wie, keine Ahnung, meine Mutter zu der Zeit, als sie so alt war wie ich. Auch wenn die Schulterpolster bestimmt geil wären.
Ich fand die Schulterpolster damals sehr interessant.
Die würden mir stehen.
Aber so aus damaliger Sicht ist das halt so, ne? Erwachsen bist du, wenn du arbeitest, dein ganzes Leben aufgibst und nur noch langweiligen Scheiß machst. Und das würde, glaube ich, heutzutage jeder verleugnen, der nicht irgendein Emporkömmling ist, der das gerne tut.
Ja, aber der gibt ja nicht sein ganzes Leben auf.
Oh, doch, einige würden das auch tun. Aber so insgesamt, auch wenn wir jetzt hier schon die Moral haben, bei den Songs habe ich tatsächlich so ein gewisses, naja, nicht Problem, aber für mich hatte das so diesen, nicht Tenor von Gehirnwäsche, aber so diesen Effekt von so diesen Propagandasachen. Ja, die vermitteln irgendwas, aber die haften nicht. Jeder Song, jede Songzeile war in dem Moment, wo sie ausgesprochen war, schon wieder komplett aus dem Hirn raus und verblieb ein gewisses Echo maximal. Und das sehe ich auch bei dieser Wir-müssen-glauben-Moral. Das ist schon komplett wieder verschwunden, aber irgendwo hallt das vielleicht nach.
Ja, die meisten Songs haben, glaube ich, gar nicht den Anspruch. Also jetzt dieser Cincinnati-Song. Gut, ich hätte jetzt Interesse, mal nach Cincinnati zu fahren, weil es da bestimmt total cool ist. Aber ansonsten ist es ja höchstens das Lied von dem Spielzeugmeister, was dann Lisa begreiflich machen soll, wie toll das ist, ein Kind zu sein. Die anderen haben ja so schon keine Aussage, die irgendwie haften bleiben könnte.
Ja, du kannst jetzt gerne nach Cincinnati fahren. Die haben zurzeit eine recht starke Mannschaft im Football. Football ist auch gerade Saison. Siehst du also noch ein gutes Spiel. Aber ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, mir bleibt immer noch Mary Contrary im Kopf. Das könnte ich euch jetzt so singen, aber ja.
Ja gut, aber das, weil du vorher schon Berührungspunkte damit hattest.
Mhm.
Ja, damit wäre meine folgende Frage, was ihr von den Songs haltet, ja so ziemlich beantwortet. Leider sind die Songs hier auch nicht so präsent, wie sie, oder leider ist, bei der Qualität ist das vielleicht etwas, was man vorsichtig ausdrücken sollte, aber sie sind hier nicht so präsent wie in der Langfassung, da gibt's ein paar Songs mehr. Das hält sich hier tatsächlich in Grenzen.
Mhm.
Stattdessen kommen wir mal so zur Urteilsfindung. Dieser Film, reiht er sich jetzt in die Riege eurer liebsten Weihnachtsfilme ein? Werdet ihr den ab jetzt jedes Jahr gucken? Würdet ihr ihn euren Kindern zeigen, insbesondere zu Weihnachten? Wie toll ist er?
Also das Zeitfenster, mein Lieblings-Weihnachtsfan zu werden, hat er vermutlich so ganz knapp, so um circa 25 Jahre verfehlt. Vielleicht auch ein bisschen mehr, weil dann wäre ich ja schon 10 gewesen. Keine Ahnung, also auf alle Fälle, ich hätte dafür jünger sein müssen. Ich werde aber tatsächlich, also eigentlich hatte ich das für heute plant, aber wegen der Kita-Weihnachtsfeier zeitlich nicht mehr geschafft. Ich werde Maxi den Film zeigen. Ich werde auch mal schauen, ob er die Monster für zu gruselig halten wird. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die lange oder die kurze Version mit ihm schaue. Wahrscheinlich die kurze, keine Ahnung. Um mich mal ranzutasten, ob er das creepy findet oder nicht, weil dann ist ihm, glaube ich, lieber, wenn er schnell ans Ende kommt und das Happy End da ist und der Böse in den Wald verscheucht wird. Ich werde auf alle Fälle die lange Version nochmal schauen, weil ich glaube, da wird mir einiges, da ist einiges, was fehlt. Und ich habe halt bis jetzt nur die kurze Version geschaut und ja, es wird nicht mein Lieblingsweihnachtsfilm.
Ach, schade.
Ja, also für mich ist er so ein mittelmäßiger Film. Gerade wenn man den bewusst guckt und aus heutiger Sicht, ja, schwierig, aber ich denke, hätte ich Kinder, würde ich den auch nicht ausschließen, gerade weil das Alter kommt halt, wo Kinder dann irgendwann halt genau dieses vorhin Gesagte haben, mit dem Erwachsensein und Spielzeug ablehnen. Und da könnte man den auf jeden Fall mal anbringen. Und ja, so schlimm war er jetzt tatsächlich nicht. Ein bisschen, wenn man ihn als Erwachsener schaut, schon ziemlicher Cringe-Schock hin und wieder. Und die schauspielerische Leistung oder die Synchro ist halt wirklich aus der Hölle. Aber man muss den Film ja nicht mit seinen Kindern gucken.
Doch.
Nein. Man macht diesen Film an und geht dann in die Küche und kocht das Weihnachtsessen.
Dann hast du eventuell ein verstörtes kleines Kind neben dir stehen. Mama, der ist gruselig. Ich will das nicht gucken. Das habe ich aber auch bei guten Filmen. Dann kommt er halt an und sagt, das ist gruselig, weil halt zu viel Spannung findet er dann halt gruselig. Und das macht ihm Angst. Und dann muss die Mama sich mit ihm auch hinsetzen und dann so, hier, guck mal da. Und dann reden wir so ein bisschen und erkläre ich ihm so ein bisschen die Zusammenhänge, was ihm eventuell entgangen ist. Und dann gucken wir den bis zum Ende und dann frage ich ihn dann auch nochmal, ja, was hältst du davon und hier und da. Und meistens findet er es dann gut, weil ich zeige ihm auch keine Filme, wo ich weiß, das ist zu gruselig für ihn oder zu spannend.
Ich gehe da mal in diese hervorragende Anti-Argument-Fassung rein. Uns hat's auch nicht geschadet, zu Ostern die vergasten Hasen zu sehen.
Ich kenne Leute, denen hat es geschadet, zu früh S zu sehen.
Ja, er hat es tatsächlich.
Ja, mir hat dieser Film letztlich nicht geschadet.
Sagt er jetzt.
Ja, gut, wer weiß, wie es gekommen wäre. Ne? Keine Ahnung. Ich wäre ganz woanders, wenn dieser Film nicht gewesen wäre. Ja, aber es stimmt schon, dass das als Erwachsener teilweise wirklich schwer zu verdauen ist. Ich finde halt, es ergibt vor allem in dieser Fassung, in der gekürzten, sehr vieles einfach keinen Sinn. Viele Dinge passieren einfach, ohne dass sie erklärt werden. Es ist wirklich schwer, wenn man jetzt die Handlungen wirklich mal ausführlich beschreiben würde und die Zusammenhänge erklären würde. Kann man nicht. Es ergibt keinen Sinn, ohne dass man sich jetzt auf Wissen aus der Langfassung beziehen würde. Das allerdings hat mich als Kind halt nicht im geringsten gestört. Ne? Da war ich aber eben auch 5 bis 6 Jahre alt, also gerade so zurechnungsfähig. Insofern ist das für Kinder, glaube ich, ganz okay. Die müssen nicht alles erklärt bekommen. Die nehmen das schon hin, so wie es kommt. Ja, ich fand's insgesamt eigentlich ganz nett, dass diese Geschichte in die Realität eingebettet wurde. Also diese Rahmenhandlung, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Auch die Verarbeitung von realen Charakteren aus Lisas Umfeld in diese Wahnvorstellung, das hat schon Potenzial für so ein bisschen Tiefe, ne? Haben wir auch gesehen. Man kann hinterfragen, warum sie diese Leute so darstellt, wie sie es tut. Hat sicherlich auch ein bisschen Potenzial, es zu überinterpretieren. Ansonsten war ich wirklich enttäuscht von diesen Sets. Die hatte ich viel besser in Erinnerung, die ganzen Kulissen. Das ist alles unkreativ und wenig ansprechend. Und die ganze Ausstattung, die Kostüme, bis auf ein paar von den Tierkostümen, sieht auf mich, also wirkt auf mich einfach billig. Und vielleicht kann man das heutigen Kindern auch nicht mehr so richtig zumuten. Die sind da ja durchaus anderes gewohnt, ja, weil man einfach, allein mit Animationen hat man ja Möglichkeiten, Dinge viel, viel ansprechender darzustellen. Auch mit geringem Budget. Die Darsteller, also die Synchro, ja, habe ich jetzt nur punktuell mir nochmal angetan. Deswegen würde ich das da nicht mit reinziehen. Die Darsteller fand ich insgesamt durchwachsen. Drew Barrymore und Keanu Reeves bemühen sich, was zumindest bei Drew Barrymore nicht ganz so negativ gemeint ist, wie es klingt. Ich meine, Keanu Reeves ist ein großer Philanthrop. Und nach allem, was man hört, ist er der sympathischste Mensch im Filmbusiness. Und das glaube ich auch. Aber das ist halt kein guter Schauspieler. Und hier gibt er schon einen ordentlichen Vorgeschmack auf das, was man so im weiteren Verlauf seiner Karriere von ihm erwarten kann, nämlich ziemlich wenig. Also er hat schon große Probleme damit, irgendwie so Emotionen rüberzubringen oder eine Mimik zu haben. Und er zappelt. Das hat er sich bis heute nicht abgewöhnt. Und das ist seine Art und Weise, Emotionen zu vermitteln. Ja, die anderen bleiben relativ blass, wirken aber weitestgehend unnatürlich, insbesondere hier Mary und Georgie. Am besten haben mir noch Richard Mulligan als Barnaby gefallen und Eileen Brennan als Witwe Hubbard. Die sind völlig drüber, ne? Aber das passt auch zu ihren Rollen. Die fand ich eigentlich ganz gut. Ja, und die Schnittfassung. Ich kenne ja jetzt beide Versionen und dieser Schnitt ist einfach ein kompletter Clusterfuck. Das ganze Pacing ist völlig kaputt. Wenn man mal drauf achtet, es fehlen einfach so Übergänge. am deutlichsten wird das eigentlich bei dem Gefängnisausbruch. Da wird Jack abtransportiert im Gefängnisauto. Schnitt. In der nächsten Einstellung betreten, ich glaube, es sind dann alle drei anderen, das Gefängnis. Diese ganze Sequenz von Abtransport bis zum Verlassen der Zelle nach der Befreiung dauert in dieser Fassung 1 Minute und 10 Sekunden. So ein wichtiger Plotpunkt, ne? Der Held quasi oder einer der Helden wird verhaftet und muss dann befreit werden. Das ist in 1 Minute abgehandelt. In der ursprünglichen Fassung dauert das über 6 Minuten und da sind noch 2 Songs enthalten. Und da wird dann erst noch überlegt, ne, was machen wir jetzt? Wir sollten ihn vielleicht befreien oder so. Das fehlt alles in dieser Fassung. Das ist so absurd gekürzt teilweise und vielleicht an den falschen Stellen. Zig Anschlussfehler. Ich glaube, Leute, die sich professionell so mit Editing beschäftigen, die würden Albträume davon kriegen. Die Originalfassung hingegen ist viel zu lang. 2,5 Stunden ist einfach nur doll. Und die demonstriert vor allem, wie unterdurchschnittlich die Songs teilweise sind. Insbesondere auch die, die weggefallen sind, die sind echt nicht gut. Und wie unnötig komplex vor allem die Handlung ist. Selbst in dieser Fassung, in der Originalfassung, ist das noch eine Ecke schlimmer. Da gibt's auch einen ganzen Subplot, bei dem Jack von Barnaby, während er inhaftiert ist, dazu gezwungen wird, so einen Abschiedsbrief inklusive Geständnis des Keksdiebstahls zu schreiben. Was dann wiederum Mary überreicht wird, damit Mary weiß, okay, Jack ist jetzt weg, ich kann jetzt Barnaby heiraten. Oder es ergibt jetzt Sinn, Barnaby zu heiraten, weil meine eigentliche Liebe ist weg. Ne, also nochmal so ein Subplot, von denen es eigentlich so schon zu viele gibt in diesem Film, meines Erachtens. Das hätte alles viel simpler erzählt werden können. Man muss der Originalfassung allerdings zugutehalten, dass da dieser innere Konflikt und am Ende der Wandel von Lisa ein bisschen deutlicher wird. Zum Beispiel die Moral, die sie am Ende erzählt, die bezieht sich eigentlich zu 100% auf ein Gespräch mit dem Spielzeugmeister nach der Hochzeit, was in der Kinofassung einfach komplett fehlt. Und zwischendurch hat sie tatsächlich auch einen Konflikt, ob sie denn in der Realität oder in dieser Fantasiewelt leben will. Denn sie findet irgendwann einen pinken Baseballschläger, fühlt sich da an den berühmten Baseballspieler Pete Rose aus Cincinnati, der einige Male erwähnt wird, erinnert, und dann vermisst sie Cincinnati plötzlich. So, davon kriegt man in der Kinofassung ja rein gar nichts mit.
Da war ich total verwirrt. Ich hab da wirklich nochmal zurückgespult und mich gefragt, warum haben die jetzt einen Baseballschläger und einen Schraubenschlüssel in der Hand?
Ja, der Baseballschläger ist eigentlich ein ganz wichtiges Element. Aber in der Kinofassung ist sie 100%ig zufrieden, bis am Ende sie dann plötzlich gehen muss, aus unerfindlichen Gründen, und alle sind traurig.
Vielleicht sollten wir uns auch einfach die ganze Zeit diese letzte Moral vor Augen führen. Die ist gar nicht irgendwie an die Kinder oder Ähnliches gerichtet. Das ist für Erwachsene, die diesen Film schauen. Du musst einfach glauben. Hinterfrag das hier bitte alles nicht.
Nimm's hin.
Ja, aber das Schlimme ist halt, dass es theoretisch durchaus hinterfragt werden könnte. In der langen Fassung funktioniert das ja alles halbwegs. Da ergibt die Dramaturgie teilweise zumindest einen Sinn. Deswegen ist es auch so absurd, dass diese Langfassung nicht mehr existiert. Und dass das jetzt die Version ist, von der Gott will, dass wir sie sehen, weil die andere einfach nicht verfügbar ist.
Mr. Miyagi möchte das?
Ja, anscheinend schon. Sonst hätte er die andere Fassung auch auf die neue Blu-ray gepackt.
Du weißt, dass der nicht mehr lebt.
Oh, stimmt.
2005.
Ich glaube, das Kapital will das. Das wird einfach die Version sein, die sich am besten am Ende verkauft hat. Und ganz ehrlich, so einen 2-Stunden-Film kannst du vielleicht auch keinem Kind zumuten, oder 1,45 waren das, ne?
Nein, der geht über 2 Stunden, der geht 2,5 Stunden fast.
Aber da hattest du auch gesagt, der ist viel zu lang. Mhm.
Der ist auch zu lang, aber man könnte ja vielleicht einfach ein paar Songs rausschneiden, die halt echt nicht gut sind, die in Summe aber auch, ja, nicht wenig dauern.
Man könnte wirklich den lang nehmen und nochmal so cutten und rausschmeißen, dass der in sich aber mehr Sinn macht als die jetzige Kurzfassung. Und wenn du dann auf 2 Stunden oder knapp unter 2 Stunden kommst, bist du, glaube ich, ganz gut dabei.
Das Ding ist, ich bedauere zutiefst, dass es diese Langfassung nicht in ordentlicher Qualität gibt, denn ich habe da vorhin auch drüber nachgedacht und ich habe demnächst 4 Wochen frei. Und ich beschäftige mich ja zumindest, was Audiobereich angeht, durchaus mit Schnitt und habe früher auch Videos geschnitten. Ich hätte drüber nachgedacht, ob ich mich da nicht einfach mal dran versuche, da was Ordentliches zusammenzuschneiden. Weil das mit Sicherheit möglich ist. Ich finde nur, dass diese Version, wie sie jetzt geschnitten wurde, einfach komplett verkackt ist.
Hm.
Man muss auch bedenken, gerade für die Kurzfassung, gerade wenn du jetzt nicht nur an Kino denkst, sondern auch den Hintergrund von den wollen wir vielleicht dann auch in der Version im Fernsehen zeigen, wieder im Hinterkopf behältst. Da ist halt so knapp 90 Minuten plus minus ein paar Minuten. Das ist halt so der Way to go.
Ja, dass der in 90 Minuten viel mehr Sinn ergibt oder dass es mehr Sinn ergibt, den in 90 Minuten zu veröffentlichen, das sehe ich ja exakt genauso. Bloß man kann den ja auch ordentlich schneiden und nicht so scheiße.
Definitiv.
Ich bin da echt zutiefst enttäuscht, dass gerade jetzt, wo tatsächlich eine Blu-ray rauskam, dass sie dann nicht nochmal die ursprüngliche Fassung geremastert hätten. Das hätte doch auch irgendwie Potenzial, zu einem Kultfilm zu werden. Ich meine, da spielt Keanu Reeves mit. Wahrscheinlich hat jeder Film mit Keanu Reeves, gerade aus der Frühzeit, das Potenzial, ein Kultfilm zu werden. Aber nicht in dieser kaputten Fassung. Ach man, ich könnte mich schon wieder aufregen. Naja. Ja, ich würde jetzt gar nicht mehr lange drauf eingehen, aber nur mal Interesse aber die Frage, habt ihr von den anderen Adaptionen der Operette irgendwas gesehen? Es gibt noch eine Fassung von 1961 von Disney und eine von 1934 mit Stan Laurel und Oliver Hardy.
Noch nicht, nein.
Nö, ich auch nicht. Aber die Stan und Olli-Dinger, die würde ich mir mal reinziehen.
Ja, kann man machen. Die habe ich nur zur Hälfte gesehen, aber die finde ich trotzdem schon am besten von diesen drei Varianten. Also die ganze Ausstattung hat einfach viel mehr Charme als das jetzt, ne, ist kreativer. Ich bin kein Slapstick-Fan, deswegen habe ich mit Stan Laurel und Oliver Hardy ein bisschen Probleme, aber es geht noch in diesem Film, finde ich. Ja, die Disney-Verfilmung, naja, ist auf ihre Art und Weise auch relativ faszinierend. Ich kenne aus dieser Zeit keine Disney-Realfilme, außer Mary Poppins eventuell. Ich weiß nicht, ob das üblich war, aber auf mich wirkt das wirklich so wie ein Cartoon mit echten Schauspielern. Es ist ein extremes Overacting, was jeder an den Tag legt. Und es gibt abenteuerliche Spezialeffekte, also es könnte 1:1 auch ein Cartoon sein. Das fand ich irgendwie sehr faszinierend. Was ich weniger faszinierend, aber schon erwartungsgemäß fand, war, dass dort allerdings reichlich Stereotype und Rassismus verwurstet werden, wie man es von Disney gerade zu dieser Zeit wohl auch erwarten würde. Ja, was die Handlung angeht, sind die anderen Adaptionen allerdings auch gar nicht mal so nah an der Operette. Also nehmen sich alle viele Freiheiten, nur diese Einbettung in die reale oder ja, in die Rahmenhandlung der Realität, das macht halt nur der 86er-Film. Und sie greifen auch nicht alle sonderlich viel Musik aus der Operette auf. Also die Disney-Verfilmung schon so ein bisschen, aber bei der Laurel und Hardy-Fassung hält sich das auch in Grenzen. Ich finde, man kann sich die alle angucken. Bei der Disney-Verfilmung muss man es aber nicht. Das ist vielleicht ein Faszinosum. Aber die andere, die ältere, kann man durchaus sehen.
Liegt irgendetwas nahe an der Originaloperette?
Nicht von den drei Adaptionen, die mir jetzt bekannt sind. Ich würde vermuten, von der Handlung her ist die Disney-Verfilmung noch am nächsten dran. Ist natürlich auch nicht so wie das, was ich vorhin beschrieben habe, was ja irgendwie schon viel düsterer und nicht unbedingt Disney-gerecht ist. So vom groben Handlungsverlauf, ja, kommt die Disney-Fassung dem schon etwas näher. Ich habe auch in die Operette mal reingehört. Das ist leider echt nicht meine Musik, sonst hätte ich mir das auch komplett gegeben. Aber ich habe es nicht lange ertragen. Ich finde diesen March of the Toys ganz cool eigentlich. Aber der Rest, oh, nee. Ja, zum Abschluss. Der Form halber, habt ihr eine numerische Wertung, die ihr dem Film verleihen wollt?
Puh, das ist schwer. Ich hätte ihn damals als Kind definitiv besser bewertet als jetzt. Ich hinterfrage den zu sehr und bin etwas sehr viel kritischer als damals. Wenn ich mich irgendwo in der Mitte einfinde zwischen meinem damaligen Ich und ich jetzt, würde ich ihm eine bessere Note geben und würde sagen so 3,3, 3,5.
Wow.
Ich kenne halt auch nur die Kurzfassung. Ne? Ich kann jetzt nur die Kurzfassung beurteilen.
Also ich wäre so bei 3 von 15 Soldaten.
Okay.
Fürs einmalige Gucken ist der okay. Wenn man den als Kind guckt, ist der auch okay. Und da kann man den auch mehrfach gucken. Es ist eine 3, ist gutes Mittelfeld.
Ja, gut, als Kind wäre das eine klare 5 von 5 für mich gewesen. Ich habe den ja nicht umsonst, ich will nicht wissen, wie oft geguckt. Ich habe mich jetzt auf eine 2 von 5 festgelegt und da ist der Nostalgiebonus schon enthalten, weil ich den wirklich ziemlich furchtbar finde. Ich sehe ihn natürlich mit Erwachsenenblick jetzt und da ist das halt echt nicht gut. Da ist so viel falsch an dem Film. Die Langfassung ist vielleicht ein bisschen erträglicher, aber
ich habe noch Hoffnung auf die Langfassung.
Ja, also guck sie dir an. Sie ist halt zu lang. Ansonsten, ja, ein paar Kritikpunkte fallen definitiv weg. Dafür kommen aber wieder andere dazu. Tja, ich meine, meine Erinnerungen, wie toll ich ihn damals fand, die bleiben natürlich. Aber nachdem ich ihn jetzt ein paar Mal gesehen habe, oder zweimal komplett oder dreimal und dann noch auszugsweise ein bisschen, da ist schon ein bisschen was kaputt gegangen. Wir haben also einen wichtigen Teil meiner Kindheit nun erfolgreich zerstört. Machen wir denn in 2 Wochen etwas Ähnliches?
Zum Glück zerstören wir nicht meine Kindheit. Aber ich möchte jetzt mal ein Novum hier einführen. Ich habe nämlich 2 Filme, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann und würde euch abstimmen lassen, auf was ihr mehr Lust habt. Einen klassischen Weihnachtsfilm oder einen Disney-Weihnachtsfilm? Es wird ein Weihnachtsfilm.
Mal angenommen, wir hätten eine Vermutung, welche Filme damit gemeint sind. Mhm. Dürften wir das berücksichtigen?
Ja, ihr dürft berücksichtigen, ob ihr jetzt die Eiskönigin oder Klaus gucken möchtet.
Ja, ich fände nämlich den Disney-Film sehr interessant, weil der, glaube ich, einiges an inhaltlichem Diskussionspotenzial bietet. Und ich den noch nie gesehen habe und man ihn eigentlich gesehen haben muss.
Muss, würde ich jetzt nicht so hinstellen, aber könnte, weil der populär ist.
Insbesondere hinsichtlich der stattfindenden Weihnachtsfeier und dem vermutlichen Protokoll, das da durchgeführt wird. Definitiv die Eiskönigin. Ich muss schon mal Songs üben.
Dann muss ich sagen, let it go, let it go. Wir werden die Eiskönigin gucken.
Gut, wir sollten eventuell zum Ende kommen, bevor das ausartet. Ja, schaut euch Abenteuer im Spielzeugland an. Ich bin noch schuldig zu sagen, wo es den gibt. Den gibt es in Deutschland nicht online. Lasst mich nochmal nachgucken.
Es gibt ja eine Blu-ray.
Es gibt zumindest eine amerikanische Blu-ray. Ich weiß nicht, wie die in Deutschland verfügbar ist. Nee, also online gibt es den in Deutschland nicht. Man kann gebraucht oder neu die DVD zumindest bei Amazon bestellen. Ansonsten gibt es den auf Tubi TV beim amerikanischen Streaming-Anbieter ohne Abo. Allerdings braucht man dafür einen VPN. Aber habe ich ja schon mehrmals empfohlen. Lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt natürlich noch die YouTube-Fassung, die ist seit 7 Jahren online. Also ich glaube, da kümmert sich einfach keiner drum. Wenn ihr das Ganze auf YouTube sehen wollt, wir werden es wahrscheinlich lieber nicht verlinken, aber guckt einfach mal nach Babes in Toyland Director's Cut. Die 2,5-stündige Version in schlechter Qualität gibt's da auf jeden Fall zu sehen. Gut, aber ihr werdet Wege finden, diesen Film zu sehen, wenn ihr unbedingt wollt. Ob ihr das wollen solltet oder nicht, das habt ihr jetzt vielleicht aus unseren Bewertungen schließen können, falls ihr den Film noch nicht vorher kanntet. Aber ja. In diesem Sinne würde ich sagen, fröhliche Weihnachten, guten Rutsch, frohe Ostern. Nein, wir sehen uns wahrscheinlich nochmal, wir hören uns wahrscheinlich nochmal. Ja, bis dann.
Ciao.
Glück auf.